Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen. Die Nummer, die wichtige Nummer in den nächsten zwei Stunden ist 0800 2254 2254 oder Sie schreiben uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Eins ist klar, viel Zeit ist nicht mehr, das Klima zu retten. Das ist auch den Verhandlern bei der Weltklimakonferenz klar, den meisten jedenfalls, darf man jetzt einfach mal unterstellen. Aber ziehen Sie auch die richtigen Schlüsse. Rettung des Weltklimas, was muss endlich passieren? Darüber reden wir, das fragen wir. Und das wollen wir auch mit Ihnen genauer besprechen. Sind Sie enttäuscht von der Klimapolitik auf nationaler Ebene, aber auch international? Denn klar, es kann nicht nur ein nationales Thema sein. Wozu wären Sie vielleicht auch selbst bereit? Welche Einschränkungen würden Sie mittragen? Und sind Sie zum Beispiel auch wirklich bereit, für klimaschädlichen Konsum deutlich mehr zu zahlen? Wären Sie bereit, Ihr Leben umzustellen? Soll die Politik vorangehen, strengere Regeln einführen und die Zügel anziehen? Wie stark? Und was natürlich bewegt Sie, wenn Sie nach Glasgow schauen, zur Weltklimakonferenz? Erzählen Sie es uns. 0800 2254 2254. Oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de, schreiben Sie uns gerne auch also per E-Mail. Und wir haben natürlich Expertinnen und Experten hier bei uns im Studio, wie immer, wie sich das gehört. Susanne Drügge ist bei uns hier im Studio in Berlin, Expertin für internationale Klimapolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Volker Quaschning ist uns zugeschaltet über Internetleitung aus seinem Homeoffice, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft der HTW in Berlin und Mitbegründer von Scientists for Future. Ebenso guten Morgen, Herr Quaschning.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Balzer.
Frau Drügge, wenn Sie nach Glasgow schauen, was bewegt Sie da?
Ja, da bewegt sich einiges bei mir. Zum einen die Erinnerung an die vergangenen Veranstaltungen bei den sogenannten COPs, zum anderen diese immer stärker polarisierenden, also das Aufeinandertreffen von Anspruch und Wirklichkeit.
COP, also
Conference of the Parties,
das sind 26, genau
der Conference. Die Vertragsstaatenkonferenz ist
ja,
das deutsche.
Genau, ist so ein diplomatischer Begriff, glaube ich, auch auf UN-Ebene, den man dann benutzt. Ne? Und 26, weil es schon die 26. ist. Ne?
Also genau, eigentlich wäre die 27. fällig, aber eine muss ja ausfallen.
Also schon einige Konferenzen, einige Klimakonferenzen, die ja offenbar auch noch nicht genug gebracht haben. Volker Quaschning, wie geht es Ihnen, wenn Sie nach Glasgow schauen? Mit welchen Gefühlen schauen Sie dahin?
Na, ich glaube, Wut und Hoffnung zugleich. Einerseits Wut, weil unsere Generation es einfach seit 30 Jahren nicht geschafft hat, aus dem Quark zu kommen, sowohl international als auch in Deutschland. Also wir sehen uns ja immer als Vorreiter beim Klimaschutz, das ist ja nicht der Fall. Auf der anderen Seite haben wir die junge Generation, die aufsteht, für ihre Rechte kämpft, uns permanent den Spiegel vor die Augen hält. Und da habe ich vielleicht doch ein bisschen Hoffnung, dass das früher oder später etwas bewirkt.
Rettung des Weltklimas. Was muss endlich passieren? Das ist unsere Frage heute Vormittag bis 11 Uhr aus Anlass der Weltklimakonferenz in Glasgow, die gerade ja so mehr oder weniger Bergfest hat. Am nächsten Freitag soll sie zu Ende gehen. Mal sehen, vielleicht geht sie ja sogar noch ein bisschen länger, haben wir ja auch schon erlebt, dass dann bei Abschlusskommuniqués oder Abschlusserklärungen es noch ein bisschen länger dauert. Auf jeden Fall wird dieses Wochenende auch ein Demo-Wochenende sein. Gestern gab es schon, klar, Freitagnachmittag, eine Fridays for Future-Demonstration. Heute nochmal eine größere. Es wird einen ganzen Aktionstag heute geben gegen Klimawandel mit Demos in 200 Städten. Und das alles ist Anlass für uns zu fragen, was jetzt tatsächlich getan werden muss zur Rettung des Weltklimas. Viel Zeit haben wir ja nicht mehr. Die Menschheit bedroht sich ja selbst, das wissen wir, und hofft auf diese Klimakonferenz in Glasgow. Susanne Drügge, Expertin für internationale Klimapolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ist das die entscheidende Klimakonferenz, die letzte große Chance?
Nein, das ist sie nicht. Also das hatten wir ja eben schon, das ist die 26. Das ist ein Prozess, der findet regelmäßig statt. Und die gute Nachricht ist ja, dass man sich einmal im Jahr trifft, um weiter zu reden über die nächsten Schritte. Und das Ganze muss man so sehen, man hat sich 2015 mit dem Pariser Abkommen, also die Staatengemeinschaft, 196 Parteien haben sich entschieden, so ein neues Abkommen auf den Weg zu bringen. Und das war eben nicht das Ende von etwas, sondern der Beginn von Gesprächen und Prozessen, und die müssen jetzt eingehalten werden, und deswegen kommt es eigentlich auf jede Vertragsstaatenkonferenz an, also auf jede COP, jedes Jahr kommt es darauf an, dass die Länder, die sich dazu bekannt haben, Klimaziele ankündigen, verbriefen sozusagen, und die dann einhalten und sich daran messen lassen, was sie angekündigt haben. Im Endeffekt also, sage ich mal, ein relativ unspektakulärer Vorgang, wenn es nicht so um so ein ernstes Thema ginge.
Das müssen ja dann, also na klar, es ist kein nationales Thema, es ist ein globales Thema, das zeigt ja auch diese Weltklimakonferenz, aber einhalten müssen es die Staaten selbst, ne?
Ganz genau. Mhm. Also das ist genau der Knackpunkt, da sind wir, glaube ich, schon an dem Punkt in unserem Gespräch heute. Was müssen denn die Länder eigentlich tun, statt nur zu reden? Greta Thunberg hat ja gestern wieder beklagt, dass zu viel Blabla da sei. Das ist aber auch nur Teil des Puzzles. Also was müssen Länder tun? Das ist eigentlich der Punkt.
Ja, genau. Und da geht es sicherlich auch um Deutschland. Das haben Sie ja auch schon angesprochen, Volker Quaschning, dass Deutschland da ja sich immer gerne jahrelang auf die Schulter geklopft hat, aber durchaus auch immer noch ein bisschen zurück ist. Welche Rolle spielen wir da in Glasgow?
Naja, Deutschland hat sich ja immer als Vorreiter beim Klimaschutz selber gesehen und auch versucht, international zu positionieren. Und nun müssen wir einfach mal schauen. Ich meine, wir haben 2020 unsere eigenen Klimaschutzziele erreicht, die eigentlich auch viel zu schwach sind für das Pariser Klimaschutzkommen, aber nur dank der Corona-Pandemie. Ich sage immer noch 4 Corona-Pandemien und wir halten das Pariser Klimaschutzabkommen ein. Aber das reicht ja nicht. Und wir wissen eigentlich, dass wir die nächsten 3 Jahre hier in Deutschland, was die Emissionen oder den Rückgang angeht, komplett aus dem Ruder laufen. Jetzt haben wir eine neue Regierung, jetzt kann man noch nicht schimpfen, bevor sie irgendwie im Amt ist, aber jetzt müssten ja eigentlich wirklich sehr, sehr radikale Maßnahmen und Beschlüsse auch erfolgen, dass wir überhaupt eine Chance haben, auch nur ansatzweise in den Bereich für das Pariser Klimaschutzabkommen zu gehen. Und da bin ich mal sehr gespannt, was hier in Deutschland dann auch wirklich passiert. Ich sehe den Mut eigentlich bei allen 3 Parteien, auch bei den Grünen, derzeit nicht wirklich.
Was müsste denn passieren aus Ihrer Sicht als Allernächstes?
Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat ja ausgerechnet, wann wir eigentlich klimaneutral werden müssten in Deutschland, um noch das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten zu können. Also deutlich unter 2 Grad mit der Temperatur zu bleiben. 1,5, was ja immer gefordert wird und was auch in den Wahlprogrammen drinsteht, das ist in Deutschland eigentlich schon durch. Da müssten wir 2030 klimaneutral werden, aber auch selbst für 1,7 Grad 2035. Das heißt also, wir haben nicht mal mehr 15 Jahre Zeit, eine Energieversorgung aufzubauen, komplett ohne Kohle, Öl und Gas. Das heißt, wir müssten das Tempo bei der Energiewende, beim Ausbau erneuerbarer Energien etwa versechsfachen, versiebenfachen. Das wäre die Herausforderung. Die Verbrennungsmotoren von der Straße bekommen keine Öl- und Gasheizung mehr. Also wirklich sehr, sehr große Veränderungen. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was da die neue Regierung sich wagt, auf die Straße zu tun. Und dann schauen wir mal.
Susanne Dröge, wäre das wirtschaftlich realistisch, was Herr Quaschning da gerade fordert?
Also da ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Man kriegt ja als Zuhörerin jetzt schon richtig Stress, wenn man diese lange Liste durchgeht. Mir ist das auch bekannt, ich will das gar nicht in Frage stellen. Das ist rein rechnerisch genau alles notwendig, was Herr Quaschning zu Recht da auflistet. Aber die Frage ist ja, wie nehmen wir die Leute mit, die das dann betrifft und die sich auch umorientieren sollen in sehr kurzer Zeit. Und ich glaube, dass es nicht nur eine wirtschaftliche Frage ist. Deutschland ist reich genug. Wir haben gesehen, wie viel Geld wir in der Pandemie mobilisieren konnten. Sondern wir müssen auch schauen, wie viel Prozent der Bevölkerung ist dann an Bord. Also insofern bin ich auch gespannt, was heute reinkommt. Ich fand das ganz beeindruckend, was so Bürgerräte für Klimapolitik hervorgebracht haben, dass die Zustimmung zu diesen Maßnahmen doch sehr, sehr groß ist. Das gibt mir auch ein gutes Gefühl. Aber es bleiben immer noch 25-30% von Leuten, die sagen, nö, habe ich keine Lust drauf. Das ist so ein bisschen wie, nö, ich lasse mich nicht impfen. Und da, glaube ich, muss man auch ansetzen. Man kann nicht allein nur die Kennzahlen nennen und dann die einfach schlicht einfordern, sondern ich glaube, man muss ein bisschen differenzierter drauf schauen.
Weil Sie sagen, dass eine große Mehrheit durchaus auch für relativ starke Klimaschutzmaßnahmen ist. Ist da die Bevölkerung manchmal, gut, wir können es natürlich, wir sind keine Soziologen und haben keine empirischen Daten vielleicht dazu, aber ist die Bevölkerung manchmal weiter als die Politik?
Auf jeden Fall, das sehe ich schon so. Also darunter konnten wir besonders leiden in der letzten Legislaturperiode, als wir eine dritte große Koalition hatten. Davor war das Klimaschutzgesetz ja eine kleine Nettigkeit, die man in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Das war eigentlich nicht ernst gemeint. Also das war damals schon vom Eindruck her nicht sehr ernst gemeint. Und plötzlich ging Fridays for Future auf die Straße und man hat dieses Gesetz noch, sage ich mal, auf die Schnelle verabschiedet. Natürlich hat es keine Gehhilfen, keine Krücken, keine Maßnahmen drin. Aber an der Stelle sieht man schon, dass die Bevölkerung, wenn man sie denn so als Gruppe begreifen möchte, sehr viel weiter ist als viele politische Entscheiderinnen und Entscheider.
Detlef Möse schreibt uns aus Berlin über E-Mail. Gespräch@deutschlandfunkkultur.de ist unsere Adresse. Man sollte zum Beispiel gerade bei uns in Deutschland seine parteipolitischen Scheuklappen ablegen und alle bestehenden Kernkraftwerke so lange weiterlaufen lassen, bis ausreichend grüne Alternativen zur Verfügung stehen. Da haben wir doch schon mal ein Thema, was ja eigentlich politisch schon entschieden ist. Ich bringe es jetzt mal in die Runde. Was aber immer wieder aufgegriffen wird. Wir schauen nach Frankreich, wir schauen zu anderen Nachbarn, was Atomkraft angeht. Sollte das tatsächlich weiter begraben bleiben,
Herr Quaschning? Na, das ist eigentlich praktisch eine Ausrede, die man die ganze Zeit hier auf den Tisch legt. So nach dem Motto, wir betreiben jetzt weiter Kernkraftwerke und können natürlich, solange die laufen, weiter Dieselauto fahren und Öl und Gas verbrennen. Natürlich nicht. Also die Kernkraftwerke decken etwa 3% des Endenergieaufkommens. Wir müssen ja in den nächsten 15 Jahren komplett klimaneutral werden. Da hilft uns das bisschen Kernenergie nicht weiter. Und die Diskussion ist sowieso obsolet, weil wenn man das hätte entscheiden wollen, hätte man das vor 4, 5 Jahren machen können. Selbst die Energieversorger haben gar keine Lust mehr oder auch gar kein Interesse mehr, weil es ist eigentlich gar nicht mehr möglich, diese Anlagen weiterlaufen zu lassen. Das ist eine Scheindiskussion. Beenden wir diese? Wir haben uns hier gesellschaftlich entschieden, aus der Kernenergie rauszugehen. Die Kernenergie bringt weltweit, auch in Deutschland, nicht wirklich viel mit 3% Anteil an der Energieversorgung. Und deswegen müssen wir uns jetzt auf die großen Anteile stürzen, wo wir 50, 60, 100% einsparen können. Und das ist definitiv nicht die Kernenergie.
Aber der Energiebedarf ist ja sehr hoch, ne, Susanne Drügge. Also könnte der nicht mit Atomkraft auch zumindest ein bisschen auch befriedigt werden?
Das hat Herr Quaschning ja schon erläutert. Die Zahlen sind klar. Das ist
international.
Also international. Entschuldigung. Ja, nein, das ist schon so. Also wir haben einen steigenden Energiebedarf. Das ergibt sich allein aus der wachsenden Bevölkerung und dem Energiehunger, den viele Länder haben in ihrer Industrialisierung, die eben weitergeht. Und es gibt genügend Länder, die auf Atomenergie setzen. Es gibt Ausbaupläne, die aber manchmal nur Makulatur sind, weil es ist einfach eine wahnsinnig teure Technologie. Das darf man nicht vergessen. Und ich rede nicht allein über die Endlagerung. Es geht über Risiken, die abgedeckt werden müssen. Es geht um Technologiefortschritte, die sehr teuer sind. Und natürlich gibt es da auch viele Pläne schon von kleinen Brütern und so kleinen Einheiten in der Erzeugung von Atomkraft. In anderen Ländern wird man ein Aufleben sehen. Also das ist klar, im asiatischen Raum, auch im europäischen Raum gibt es Pläne für neue Atomkraftwerke. Ich habe sie bisher noch nicht, an den Start sind sie nicht gebracht worden, also nur in kleinen Anteilen. Also das ist, es ist eben sehr, sehr gern genommen als Argument, dass es CO2-arm ist. Aber wenn man sich die Investitionskosten im Vergleich anschaut, ist es auch sinnlos, da Geld reinzustecken, unabhängig von den ganzen anderen Argumenten.
Das heißt also, der Energiebedarf der Welt könnte mit erneuerbaren Energien befriedigt werden.
Das kann er rein rechnerisch schon lange, das wissen wir, aber das ist halt ein großes Verharrungsvermögen von den Fossilen und Atomkraft. Und das Problem liegt bei den fossilen Energieträgern, das ist ganz klar.
Also eine rein politische Entscheidung letztlich,
ob man das tut oder nicht. Das ist eine politische, die in Kombination mit wirtschaftlichen Faktoren eine große Rolle spielt, denn natürlich muss klar sein, dass fossile Energieträger einen Schaden verursachen und den muss bisher keiner so richtig bezahlen, außer vielleicht in Europa, wo wir einen CO2-Preis haben. Und die Schäden, die treten zu einer anderen Stelle auf und vielleicht erst in der Zukunft. Also warum sollte da jemand für haften, der diese Ressourcen aus dem Boden holt?
Die E-Mail von Detlef Möse aus Berlin ist noch ein bisschen länger. Er erwähnt auch Solardächer. Das ist ja durchaus auch politisch, glaube ich, inzwischen mehrheitlich anerkannt, zumindest in Deutschland, dass da Immobilien stärker mit Solardächern ausgerüstet werden sollen, vielleicht auch müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Welche Rolle spielt das, Herr Quaschning?
Naja, also mit Solar werden wir in Deutschland mal mindestens ein Drittel unserer Energieversorgung decken können. Die Dächer spielen dabei eine sehr, sehr große Rolle, weil natürlich die Akzeptanz bei Photovoltaikanlagen auf Gebäuden größer ist als auf der Freifläche. So 10-15% unseres kompletten Energiebedarfs könnten wir allein über die Dächer decken. Aber wir werden auch Solaranlagen auf der Freifläche brauchen. Und in der Kombination, wie gesagt, würden die Solaranlagen mit Windenergie, die wir halt auch für den Winter brauchen, dann auch Deutschland klimaneutral machen können.
Von China sagt man ja, ne, Susanne Drügge, dass das Land ziemlich weit ist, was so Solartechnik angeht und uns in Deutschland abgehängt hat. Wie konnte das passieren?
Das geht allein aufgrund der schieren Größe des Landes. Also es gibt sogenannte Skaleneffekte. Wenn sie etwas klein starten, dann kostet das einzelne, sagen wir mal, der einzelne Panel, der erste, der entwickelt wurde, war natürlich massiv teuer. Und wenn sie dann in Serie gehen, dann wird es billiger. Und die Chinesen haben einen eigenen großen Markt, ja, und haben natürlich dann noch fürs Ausland mitproduziert. Und die Kostendegression, das ist das Fachwort, die war immens. Also die Produktion ist nach China abgewandert. Da mögen noch andere Dinge hinzukommen, dass sie halt auch keine strengen Auflagen haben. Das ist ja teilweise Material, was jetzt auch nicht ganz so umweltfreundlich ist. Und so ist es halt gekommen, dass im internationalen Wettbewerb deutsche Produktion das Nachsehen hatte. Da gab es natürlich auch viel, viel Schmerz und Ärger. Aber China ist ja auch das Land, das den größten Zubau an Erneuerbaren absolut hat weltweit. Also es ist die schiere Größe und auch die inzwischen hohe Marktmacht.
Aber es ist auch ambivalent bei China, glaube ich, ne? Also einer der größten Emittenten überhaupt von CO2. Das ist auch bemerkenswert, dass China keine Spitzenvertreter da nach Glasgow geschickt hat. Und auf der anderen Seite, was erneuerbare Energien angeht, auch sehr weit vorne, ne? Beides zusammen.
Ja, ja. China hat ja einen großen Energiehunger und übrigens nicht richtig. Sie haben natürlich ihren Spitzenvertreter hingeschickt, nur der Staatschef ist weggeblieben.
Ja,
ja, ja, ja. Der wollte nicht so richtig. China hat einfach einen enormen Energiehunger und was ich wirklich, wirklich massiv finde, ist, sie verbrauchen über 50% des globalen Kohlevorkommens, also das, was jährlich gefördert wird, wird in China verbrannt. Über 50%. Da sieht man einfach die Dimension des Problems und deswegen ist China ja auch für 30% der globalen Emissionen von CO2 zuständig. Also die in der erneuerbaren Dynamik ist groß, aber leider eben die fossile Dynamik auch. Und Chinas Rolle in der Weltwirtschaft ist einfach, an China kommt man nicht vorbei. Genau, auch mit
das
Widersprüchen.
Sagen ja auch viele Volker Quaschning, die sozusagen vielleicht kritisch damit umgehen, mit der Frage, inwieweit Deutschland vorangehen sollte. Schauen wir doch nach China, schauen wir nach Russland, schauen wir in die USA und viele andere Orte, Brasilien. Wir in Deutschland, wir würden doch insgesamt gesehen nur einen Bruchteil sozusagen des Schadens anrichten. Was sagen Sie denn?
Naja, das ist immer die Diskussion. Ich hatte mal eine Diskussion mit dem brandenburgischen Energieminister, der hat gesagt, naja, wenn der Rest der Welt klimaneutral wird und am Schluss nur noch die Kohlekraftwerke in Brandenburg laufen, dann ist dem Klima auch nicht mehr geschadet. Also das kann man natürlich so argumentieren, aber Klimaschutz funktioniert natürlich nur weltweit. Also selbst wenn China jetzt klimaneutral würde und der Rest der Welt nicht, dann haben wir das Problem auch nicht gelöst. Deutschland ist auf dem Platz 6 der Sünderlist-Länder. Also wir haben einen Pro-Kopf-Ausstoß, der erheblich über dem Weltdurchschnittlich liegt. Und wenn Deutschland jetzt nicht mitmacht, was sollen dann die Länder 7 bis 195 sagen? Natürlich werden die auch nicht mitmachen und dann scheitert der Klimaschutz. Also das ist im Prinzip eine Ausrede, einfach weiter nichts zu tun. Deutschland ist enorm wichtig, weil wir auch eine Vorbildrolle haben. Deutschland hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, was den Klimaschutz anbelangt. Und viele Länder schauen auf Deutschland, schaffen die das? Das heißt, wir haben zwar 2% der CO2-Emissionen, wie gesagt, doppelt so viel, wie wir einen Anteil an der Weltbevölkerung haben, also schon einen sehr hohen Anteil. Aber ich glaube, wenn Deutschland es wirklich schafft, in 10, 15 Jahren klimaneutral zu werden, dann wird einfach der Hebel, den wir haben, also da werden wir Faktor 10, 20 an Ländern mitreißen. Und der Hebel, den wir damit dann erreichen können, ist genauso groß wie der CO2-Anteil Chinas.
Aus Anlass der Weltklimakonferenz unsere Frage heute Vormittag: Rettung des Weltklimas. Was muss endlich passieren? 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Angerufen hat auch Bodo Schneider-Schrimpf aus Bischofsheim bei Mainz. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wie sehen Sie es?
Ich sehe, dass in dieser Diskussion immer so sehr die Bedenken nach vorne getragen werden. Bedenken gegen den Klimaschutz, Bedenken gegen den Umweltschutz. Und das ist doch eigentlich totaler Quatsch. Also wenn wir es schaffen, die Energiewende hinzubringen und den Einsatz der fossilen Energien bei uns zu reduzieren oder zu beenden, dann ist das doch was, was uns allen total gut tut. Ja? Wir haben die Probleme, dass wir in den Städten die Luft nicht sauber kriegen. Gell? Die Umwelthilfe verklagt eine Stadt nach der anderen, weil die Stickstoffwerte, die Stickoxidwerte einfach überall zu hoch sind. Gell? Die Städte brechen sich ein Bein, um das irgendwie hinzubekommen und das klappt nicht. Wir müssten einfach wirklich nur umsteigen auf oder diese Verbrennung von CO2-haltigen fossilen Energien beenden, die Autos auf, was weiß ich, Elektro umstellen oder per Fahrrad oder Bus fahren, um dem entgegenzuwirken. Wenn die Ölheizungen auf andere Techniken umgestellt werden und die Gasheizungen, dann ist nicht nur das CO2 weg, sondern dann sind eben auch diese ganzen Giftstoffe weg, die in der Luft sind. Ja. Aber Kohlekraftwerke, wenn ich das sehe, dass jetzt dieses Kraftwerk in Datteln, das größte Kohlekraft der Welt, jetzt voriges oder vorletztes Jahr noch ans Netz gegangen ist. Und der zweite Punkt, den ich finde, der überhaupt nicht bedacht wird in der Diskussion, ist, welche unglaublichen Chancen sich darin auch für die deutsche Industrie verbergen. Ja? Das sind doch alles neue Technologien, die wir da brauchen. Wir brauchen Energiespartechnologien. Wir brauchen diese Technologien für den Einsatz der erneuerbaren Energien. Und da kann doch die deutsche Industrie, wenn die ganze Welt das jetzt macht, macht, wirklich ganz groß reingrätschen und ihre Sachen dort entwickeln und verkaufen. Also,
das ist ein sehr interessanter Punkt, den Sie da aufgreifen, was die Chancen für die deutsche Industrie angeht und die wirtschaftlichen Folgen, sage ich mal, des Kampfes gegen den Klimawandel. Es wird ja öfter gesagt, dass das alles sehr viel kosten würde und dass die Wirtschaft das vielleicht auch überlasten würde. Ich reiche mal vielleicht die Frage, wenn ich darf, an Susanne Dröge weiter, die ja auch so ein bisschen die wirtschaftlichen Dimensionen des Kampfes gegen den Klimawandel betrachtet. Also wie groß sind denn die Chancen, sage ich mal, vielleicht so eines Wirtschaftswunders sogar mit erneuerbaren Energien, mit einer ökologischen Wirtschaft?
Ja, das ist durchaus berechtigt. Also ich erstmal vielen Dank für die positive Agenda. Wir sind ja hier auch dabei, erstmal uns warm zu laufen und alle Seiten zu betrachten. Ich sehe das durchaus als sehr große Chance wirtschaftlich. Sie trifft halt auf eingefahrene Strukturen und auf also Lobbyismus ganz einfach, schlicht und ergreifend. Der Lobbyismus ist da groß, wo die Strukturen sehr verfestigt sind. Und die Frage, was sind das für Wirtschaftswunderaspekte, die sehen wir zum Teil schon. Ja, also wir sehen einfach, dass Elektromobilität eine ganz andere Zulieferkette braucht, dass man vielleicht in Batterietechnologien viel mehr investieren kann und damit natürlich auch in die Weltmärkte liefern könnte. Das Potenzial ist noch nicht richtig gehoben worden. Ich denke auch, dass wir haben zum Beispiel bei Wärmetechnik die Wärmepumpen, die machen gerade eine richtige Karriere. Und natürlich will der Installateur weiterhin das verkaufen, was er besser installiert hat. Entschuldigung, kein böses Blut hier, aber man muss natürlich auch dran denken, dass man auch die ganze Kette dieser Installationen der Techniker, der Handwerker mitdenken muss und die Leute mitzuziehen, zu begeistern und wie der Hörer jetzt sagt, auch zu sagen, ich bin dafür, ich möchte das machen. Das sind so Hebel, die auch zu einem Wirtschaftswunder gehören. Das Geld hatte ich schon erwähnt. Das gibt, glaube ich, jetzt den größten Kampf in den Koalitionsgesprächen, zu sagen, woher kriegen wir denn jetzt nochmal so eine Schippe Geld wie in der Pandemie? Und das fehlt uns jetzt natürlich schon bei dem Schuldenberg.
Den also Förderprogramme braucht es schon.
Es braucht schon auf jeden Fall, Deutschland steht total auf Förderprogramme, ehrlich. Also wir haben kaum Venture Capital, wir haben das so ein bisschen, Berlin ist ja auch die Stadt der Startups, aber das richtige Geld, wenn der Staat Geld in die Hand nimmt, Steuererleichterungen und ähnliches, dann ist Deutschland dabei. Ja, das haben wir ja auch gesehen. Und die
EEG-Umlage. Gibt's da gute Beispiele?
Die EEG-Umlage war jetzt keine staatliche Förderung, sondern vorgeschriebene Quersubventionierung. Das ist natürlich eine Karriere, die eindeutig war für die Erneuerbaren, die gebremst wurde, die jetzt renoviert werden muss, die ganze Gesetzeslage. Aber aber da sind wir beim Lobbying. Okay. Da sind wir genau beim Lobbying. Wir haben ja die großen Hersteller in Deutschland, die massiv, wirklich, ich meine, die hatten so viele Gespräche mit der Kanzlerin, das hat ja kein anderer. Der Herr Schuf, der ein Elektroauto bauen wollte, hat das auch sicherlich probiert und hat das nicht geschafft. Das sind so Beispiele, wo man natürlich ins Verzweifeln gerät, was für ein Spiel wird hier gespielt. Und ich hatte es schon erwähnt, wir haben also mindestens 5 bis 10 Jahre verloren, um dieses Wunder oder auch einfach nur diese Stimulation des Innovationsgeistes und des Ingenieurgeistes hier ein bisschen zu wecken. Jetzt ist es aber wirklich mal dran.
Herr Schneider-Schrimpf, würden Sie von der Politik noch mehr erhoffen, da auch Förderprogramme da stärker einzugreifen, nicht so viel Zeit vergehen zu lassen?
Nicht Förderprogramme. Das sind doch alles Investitionen in die Zukunft. Genauso gut, wie wir Ölheizungen einbauen können, können wir Wärmepumpen einbauen. Genauso gut, wie wir Kohlekraftwerke bauen, können wir Windräder und Solarpanel aufstellen. Ja, das ist doch keine Frage von Kosten, die wir jetzt aufwenden, sondern das sind Investitionen in die Zukunft. Und die müssen wir halt einfach umlenken. Und da geht es nicht so sehr um staatliche Förderung oder Zuschüsse. Das ist jetzt natürlich mal eine Anschubförderung bei den Elektroautos, die es gibt. Es gab ja auch diese EEG-Förderung. Das war ja auch eine Anschubförderung für die Solarpanels. Das hat ja wunderbar funktioniert. Die Dinger, die werden ja überall draufgebaut. Ja? Müsste halt in viel größerem Maß noch passieren. Müsste endlich mal aufgehört werden, da das einzubremsen an allen Ecken und Enden durch bürokratische Hürden und die ganzen zusätzlichen Anforderungen, die da gestellt werden und Probleme, die den Leuten gemacht werden, damit es da auch wirklich mal wieder losgeht. Denn an sich ist das eine günstige Form der Energieerzeugung mit der Solarenergie. Eine Solardachpflicht muss sofort her, und zwar nicht nur für Gewerbe, sondern auch für Privathäuser. Und das kann man ja auch so langsam auch im Bestand umsetzen. Also das sind alles Sachen, die zukunftsgerichtet sind und uns da ein gutes Stück voranbringen kann.
Aber das müssen ja politische Entscheidungen dann sein, ne? Das muss ja wirklich tatsächlich beschlossen
ja,
werden, also bestimmte Pflichten.
Bis halt mal die neue Regierung jetzt wirklich ran.
Ja? Haben Sie Hoffnung auf die Ampel?
Ja, also ich bin selbst Grüne, also wenn ich da keine Hoffnung hätte, dann
müssen Sie ja jetzt schon.
Ich meine, wenn ich aber dann schon höre, ja, Tempo 130 ist von der FDP schon mal gekippt, irgendwelche Einschränkungen bei der Kilometerpauschale, bei der Entfernungspauschale sind auch schon gekippt, dann schwindet natürlich schon so leicht der Mut. Aber ich denke, im Großen und Ganzen wird es vorangehen. Das ist ja auch wirklich so, ist es einfach die Frage, welche Investitionen tätigen wir in die Zukunft und welche lassen wir lieber sein. Ja.
Bodo Schneider-Schrimpf in Bischofsheim bei Mainz. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Gerne.
Und wünsche ein schönes Wochenende. Am Telefon ist 0800 2254 2254 Gisela Bierbaum aus Berlin. Schönen guten Morgen. Frau Bierbaum.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen. Sie hören uns gut.
Das, ja, danke.
Das ist schön.
Ich wollte mich mal schlau machen. Wie kann ich mich denn als kleine Rentnerin an dem Umweltschutz beteiligen? Ich bin also ziemlich ratlos, weil ich das in meinem Umfeld dauernd sehe, dass kein Mensch von uns kleinen Bürgern da überhaupt mitmacht und mitmachen kann. Weil man hat nicht die Möglichkeit, irgendetwas zu bewerkstelligen. Wenn ich sehe, an dem Müll, die Leute werden ihren Müll einfach werfen in die Mülltonne, ob bio oder nicht. Es interessiert gar keinen. Ich gehe zum Einkaufen in einen der größten Supermärkte in Berlin. Da gehe ich hin, kaufe Wurst und was bekomme ich? Plastiktüte. Auf meine Anfrage, warum kriege ich keine Papiertüte? Da wird mir gesagt, ach, wissen Sie, die Leute, die verlangen alle Plastiktüten, weil alles andere nicht haltbar ist. Da frage ich mich, warum werden diese Papiertüten, die Sie gerade eben auf den Markt gebracht haben zum Einpacken, wieder abgeschafft? Nein, es muss, wir kleinen Leute, wir schaffen das nicht. Es muss einfach von oben kommen. Es muss verboten werden, es gibt keine Plastiktüten mehr, aus, basta, und dann werden wir uns auch alleine behelfen können.
Das heißt, Sie fordern da ein tatsächlich einfach stärkere Einschnitte durch die Politik. Und,
ja, wir schaffen das nicht. Wir sind dazu ach, wird schon werden. Und das geht nicht.
Das ist ja auch,
wenn wir im Kleinen damit konfrontiert werden, dass wir uns was einfallen lassen müssen, weil es jetzt heißt, kein Plastik. Einfach nur mal die Plastiktüten, das ist so viel, wenn ich das sehe.
Die sind ja weitestgehend schon verschwunden aus den Supermärkten. Es gibt aber noch diese kleinen Obst- und Gemüsetüten. Ne? Die bleiben uns, glaube ich, noch ein bisschen erhalten.
Ja, auch die. Da hatten sie auch schon mal abgeschafft.
Ja.
Da hingen dann nur noch die Papiertüten und die Leute haben sie genommen, weil sie nichts anderes hatten.
Ja.
Das ist vorbei. Es gibt wieder die kleinen Plastiktüten.
Ja.
Es gibt in der Wurst diese Plastikeinlagen, damit mit jede Scheibe extra eingepackt werden kann. Es ist so hanebüchend. Und wenn das von der Wirtschaft aus erstmal gekappt wird, dann geht es uns allen besser. Und das ist, wir sind zu viele. Das kann man nicht übersehen. Und das ist so simpel.
Ich reiche das mal in die Runde weiter, nämlich.
Ich aufrege, weil ich komme nicht dagegen an. Überall eckig.
Völlig nachvollziehen.
Ich möchte keinen Plastik.
Ja, das glaube ich, das können wir ja alle sehr gut nachvollziehen, weil Plastik ja nun wirklich auch ein großes Problem ist für die Umwelt. Aber ich reiche das mal in die Runde, weil es eine grundsätzliche Frage aufwirft, was der Einzelne letztlich tun kann, tun soll im Verhältnis zu dem, was die Politik letztlich entscheiden muss, Volker Quaschning. Wie würden Sie das beschreiben, dieses Verhältnis?
Naja, also da gebe ich vollkommen recht. Also natürlich können die Einzelnen im eigenen Umfeld kann man schon was machen. Man kann irgendwie die CO2-Emissionen halbieren, aber die andere Hälfte bekomme ich auch nicht weg. Und da ist der Staat einfach gefragt. Und wir hatten ja vorhin schon darüber geredet, dass man mehr Förderprogramme braucht. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Also ich glaube schon, dass wir eigentlich mehr Regeln brauchen. In anderen Bereichen würde man das ja auch nicht diskutieren. Also bei der roten Ampel gibt es ja auch kein Förderprogramm. 10 Cent Cent für jeden, der anhält oder sowas. Das würde ja nicht funktionieren. Und da wissen wir, dass einfach es
120 Euro für den, der nicht anhält. Das ist,
genau, ja. das sind Regeln, die wir einfach durchgesetzt haben und auch akzeptieren, weil wir wissen, dass es gefährlich ist, über die rote Ampel zu fahren. Das wird Leben kosten. Genauso ist es ja bei der Klimakrise dann am Ende. Wir haben auch schon gehört, was der Vorhörer gesagt hat. Also wir leisten es uns, dass in Deutschland Tausende von Menschen durch die Luftverschmutzung sterben. Das haben wir einfach akzeptiert. Wir leisten es uns, dass der Wald stirbt. Wir leisten uns, dass wir Klimaveränderungen bekommen, die eigentlich unsere Gesellschaftssysteme an den Rand des Zusammenbruches treiben werden. Also man muss ja einfach sagen, das ist nicht so nice to have. Das heißt, das, was wir momentan sehen mit der Flut im Ahrtal, das sind ja erst die Anfänge. Und deswegen brauchen wir hier ganz klare Regeln und Vorgaben. Und da müssen wir in andere Länder mal schauen. Dänemark, die haben zum Beispiel 2013 den Einbau von Öl- und Gasheizung verboten. Den Dänen geht es nach wie vor gut. Oder in Paris, da wird Mitte der 20er Jahre das Diesel-Einfuhrverbot für Paris, für eine Metropole in Deutschland verhängt. Da kommen wir in Deutschland nicht aus dem Quark. Und mit einem Förderprogramm, wo wir dann 10% Elektroautos haben, das ist ganz nett, das ist nice to have, aber wir müssen ja 100% sauber bekommen. Und da werden wir früher oder später an den Vorgaben staatlicherseits nicht vorbeikommen. Und wenn der Staat sich das nicht traut, dann werden das am Ende die Gerichte verhängen. Weil das Bundesverfassungsgericht hat ja auch ganz klar uns vorgegeben, der Klimaschutz ist eigentlich auch aus verfassungsrechtlicher Sicht notwendig. Und wenn die Politik es nicht hinbekommt, unsere Ziele einzuhalten, ich denke mal, dann werden die Gerichte sprechen und dann werden die Regeln sowieso kommen.
Gisela Birnbaum, gehen Sie trotzdem noch in den Supermarkt, in dem Sie immer gehen, auch wenn Sie sich da so ärgern?
Ich rege mich auch weiter mit den Leuten an und gehe mich beschweren und ich diskutiere an der Mülltonne. So, warum können Sie nicht den Sack nehmen und einmal umdrehen, den Plastiksack, und Ihr Biomüll in die Tonne werfen und den Plastiksack in die gelbe Tonne? Warum nicht? Nein, brauchen wir nicht, denn Sie sind alle recycelbar, das löst sich alles auf. So sind wir gestrickt. Es hört gar keiner hin. Die Leute nehmen die Tüte und stellen die da rein. So aus Wasser. Interessiert gar keinen. Und das muss von oben geändert werden. Es gibt keine mehr, das ist die Regel. Nun seht, wie er klarkommt. Wir haben es ja, ich bin Jahrgang 44, da gab es noch keine Plastiktüten. Da hat jeder Pergamentpapier gehabt oder Papiertüten oder aber einen Beutel. Aber sowas wie heute, und das liegt nicht an uns. Wir können es nicht. Wir Kleinen schaffen es nicht. Es muss uns verboten werden, beziehungsweise wir kommen da nicht mehr an diese Sachen ran. Und dann ändert sich vieles. Dann liegt nichts mehr auf der Straße und es ist so einfach. Man muss anfangen.
Gisela Birnbaum in Berlin, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Gerne.
Und wünsche schönes Wochenende.
Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Rettung des Weltklimas aus Anlass der Weltklimakonferenz. Was muss endlich passieren? Und am Telefon ist jetzt Jan Hinrichsen aus Gadlingen, Schleswig-Holstein, wenn ich das richtig sehe hier.
Ja.
Richtig so, oder?
Moin.
Wo ist
Moin,
das?
Herr Walter.
Das ist sicherlich irgendwo schön auf dem Land.
Ja.
Man blickt auf eine tolle Natur. Vermute ich jetzt einfach mal.
Hallo?
Ja, wir hören Sie wunderbar. Wir sind ganz Ohr.
Ja, ich wollte eine Anmerkung zu der unseligen Atomdiskussion machen. Wenn man nämlich die Industrie dazu verpflichtet, für den Müll zu sorgen, dann sieht, glaube ich, die Bilanz auch etwas anders aus. Und dann hätte ich eine Anmerkung zu dem Anteil Deutschlands oder unserem Anteil an der Klimaverschmutzung. Das hatte nämlich Herr Boris Johnson zur Eröffnung in Glasgow gesagt, vor 200 Jahren mit der industriellen Revolution haben wir angefangen, die Industrieländer, unseren Wohlstand auf Kosten der ganzen Welt aufzubauen. Und ich denke, da haben wir eine Bringschuld oder eine Verpflichtung, die unseren Anteil etwas anders aussehen lässt. Und meine Anregung jetzt um auch die Menschen mitzunehmen, wäre mehr Transparenz, mehr Kostenwahrheit durch künstliche Intelligenz. Zum Beispiel, dass uns unsere Autos am Monatsende sagen, was wir verbraucht haben, wie schnell wir gefahren sind und was wir verblasen haben. Oder wie in der Lebensmittelindustrie, das gab vor kurzem diesen Supermarkt in Berlin, der gesagt hat, das müsste das eigentlich kosten, dass eben die Produkte so ausgezeichnet werden, dass wir dass klar wird, was für eine Bilanz oder was wir damit anrichten. Oder die Automobilindustrie zu verpflichten, die Schrottautos. Meine Familie kommt aus Westafrika und die ganzen Schrottautos landen da und hier werden neue Autos produziert und niemand übernimmt richtig die Verantwortung für den Müll. Das heißt, mein Ansatz wäre Kostenwahrheit, Kostentransparenz und dann kann jeder sehen, wie sein eigener ökologischer Fußabdruck aussieht und dann unter Umständen entscheiden, ob er daran was ändern will. Bis am Ende unter Umständen die Politik sagt, so jetzt reicht's, wir beschließen Maßnahmen.
Das ist ehrlich gesagt ein sehr bemerkenswerter Vorschlag, dass man, also wenn man jetzt gerade beim Beispiel Supermärkten bleibt, da gibt es ja schon so eine Art Lebensmittelampel, dass man vielleicht generell für Produkte, die man konsumiert, so eine Art Öko-Hinweis macht, sogar verpflichten, also so höre ich das aus ihren Worten, ne? Dass sozusagen der Konsum tatsächlich auch transparenter werden muss und der Verbraucher wissen muss, welchen ökologischen Fußabdruck er da hinterlässt, vielleicht mit konkreten Zahlen oder vielleicht doch mit irgendwelchen Farbkombinationen. Volker Quaschning, wäre das eine Variante?
Also nicht in allen Bereichen, aber bei der Lebensmittelfrage natürlich schon. Also das geht ja auch Menschen so, die jetzt in den Supermarkt gehen und wirklich sich möglichst umweltbewusst verhalten möchten. Also ja, ist nun der Apfel aus Neuseeland besser als der aus dem deutschen Kühllager kommt? Also das sind ja einfach Fragen und ich plädiere ganz klar für eine CO2-Ampel, dass man auch einfach grün, rot, gelb auf den Produkten hat für den Klimafußabdruck. Und ich glaube, dann wird es den Leuten einfach auch bewusster, dass wenn ich einfach vor dem Kühlregal stehe und auf allen tierischen Joghurt und Käseprodukten ist halt einfach ein dicker roter CO2-Stempel drauf, dann wird das den Leuten einfach bewusster. So ist es halt einfach sehr einfach. Man schmeißt das in den Wagen rein, man denkt nicht drüber nach und man hat auch gar nicht so die Entscheidungshilfe. Das heißt, man steht vor dem Regal und weiß nicht, welches Produkt ist das bessere. Und deswegen sind solche Informationssachen natürlich ganz, ganz wichtig. Aber wir brauchen natürlich auch, wie gesagt, dann auch die staatlichen Vorgaben. Also ich meine, wir kippen auch bei den tierischen Nahrungsmitteln unendliche Mengen an Gülle auf die Felder, sodass das Trinkwasser verseucht wird. Wir kriegen permanent einen blauen Brief aus Brüssel, dass die Nitratwerte nicht eingehalten werden. Und auch im landwirtschaftlichen Bereich werden wir die CO2 und die Klimaschutzwerte nicht einhalten. Also insofern brauchen wir zweierlei Sache. Aufklärung der Menschen, dass die Menschen, die handeln wollen, auch wirklich ausreichend Informationen haben zum Handeln. Auf der anderen Seite aber auch wieder ganz klare Regeln vom Staat, die einfach die schlimmsten Sachen, die unnötig sind, für alle dann auch unterbinden.
Und ich würde ganz gerne, Herr Henrichsen, auch noch eine Sache aufgreifen, die Sie erwähnt haben, nämlich das Verhältnis der westlichen Industriestaaten zu den ärmeren Regionen der Welt, die ja, ich sag mal, im Verhältnis jedenfalls deutlich weniger beitragen zur Klimakrise. Das würde ich gerne an Susanne Dröge mal weiterreichen. Also sollten da westliche Industriestaaten eigentlich noch viel mehr in Vorleistung gehen?
Also das ist ein Riesenfass, das kann ich unmöglich jetzt komplett durchwühlen, aber natürlich, Herr Henrichsen hat ja das Beispiel genannt, wir neigen dazu, Dinge vor unserer Haustür zu kehren, das ist ja auch in Ordnung, aber vieles, was wir wegkehren, landet in anderen Ländern, wo man quasi gar keine Alternativen hat, also zum Auto zum Beispiel, wenn es ein Westimport, also ein Import aus einem Industrieland ist, dann nimmt man das und kann es billig weiterfahren, weil dort natürlich besonders viele Staaten haben gar keine Regierungsführung, die wir hier genießen, auch wenn wir damit oft unzufrieden sind, aber da scheitert es an so vielen Dingen, dass wir tatsächlich diese Verantwortung hier übernehmen müssen. Und das haben wir in den ganzen Bereichen, die wir gerade schon abklappern, also auch in der Lebensmittelproduktion. Deutschland produziert ja viel mehr Lebensmittel, als wir verbrauchen und exportiert. Oder ja, ich sage es auch ganz krass, dumpt einfach überschüssige Dinge, die hier keiner essen will. Also Hähnchenbrustbeispiel kennen wir ja auch. Es liegt nur noch Hähnchenbrust aus. Früher hat man ein ganzes Huhn zerteilen lassen. Der Rest geht irgendwo in andere Märkte, wo die Leute das brauchen, macht dort die lokalen Produktionen nicht kaputt, aber doch nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir haben hier einen ziemlichen Rucksack, ein ziemliches Gepäck. Und da muss man auch darauf hinweisen, es gibt einfach in Verbindung mit Umwelt- und Klimaschutz sehr viele soziale Aspekte im Ausland, wo wir uns gar nicht bewusst, aber dann doch letztlich in unserem Konsumverhalten sehr stark dran beteiligen. Und auch da brauchen wir Transparenz. Naja, das geht schon damit los, dass uns IKEA einredet, wir müssten alle 3 bis 5 Jahre einen neuen Stil in unserer Wohnung haben. Ja? Dafür brauchen die aber sehr viele Ressourcen, die sie woanders her beziehen. Also von Holz angefangen bis Plastik bis keine Ahnung. Wir entsorgen das dann, weil wir auch eine gut funktionierende Müllentsorgung haben. Aber brauchen wir wirklich diese Ressourcen jedes Mal, die gar nicht aus Deutschland kommen, müssen wir das haben. Das sind solche Muster, die sich eingeschlichen haben. Und wir haben, was wir neuerdings Überproduktion nennen, wir haben alles jederzeit verfügbar. Das kommt jetzt so ein bisschen ins Stolpern durch die Pandemie und die Lieferketten. Und viele Menschen sind darauf angewiesen, uns diese Dinge zu produzieren. Das muss man auch sehen. Also da kommen wir nicht so leicht raus. Vielleicht noch das Beispiel, dass wir tatsächlich in unserer Futtermittelproduktion also massiv aufs Ausland angewiesen sind. Da haben wir eine Riesendiskussion um Soja, das in Brasilien angebaut wird. Brasilien baut das nicht für sich selber an. Das sind lokale Bauern vor Ort, die die Lebensmittelsicherung in Brasilien, die Versorgung sichern. Während das, was in Massen angebaut wird, was wir hier importieren, geht in unsere Fleischproduktion. Auch hier erreicht man ja viel mehr mit, sage ich mal, etwas weniger Konsum von Gesundheit, will ich gar nicht anfangen, als das vielleicht man erstmal denkt und nur ans Klima denkt. Eine Riesenbaustelle, also Beispiel hätte ich noch mehr, aber es ist halt, würde jetzt ausufern, wir kommen dann echt weg von der Klimadebatte, wenn wir über das Essen reden. Aber ich fand den Vorschlag von Herrn Hinrichsen ganz interessant, dass er sagt, naja, wir haben ja so viele Apps auf unseren Handys, KI, künstliche Intelligenz sollte uns helfen, uns ein bisschen besser orientieren zu können. Und ich glaube, dahin zurückkehrend würde ich sagen, wir können ein bisschen mehr davon gebrauchen. Also es darf nicht zu viel werden, sonst steht man im Supermarkt und sagt, ist mir jetzt auch egal, welche Farbe der Käse hat, ich brauche Käse. Aber das sind sicherlich so Dinge, wo man doch nochmal als Konsumentin, Einzelperson einen Unterschied machen kann, dass man sagt, ich will mich informieren und ich stelle auch mein Gegenüber zur Rede, so wie die Dame Frau Bierbaum vor allem, die das macht.
Ja. Herr Hinrichsen, wie informieren Sie sich denn?
Oh, ich höre den ganzen Tag Deutschland von Kultur und Deutschland
von Radio. Sehr gut. Das ist schon mal eine ganz wichtige Quelle, aber wenn Sie jetzt im Supermarkt stehen und vor dem Produkt stehen, wonach entscheiden Sie dann?
Nach lokaler Herkunft. Also Dinge aus, die weit von weit weg kommen, versuche ich zu vermeiden. Und regional und in Maßen, weil wir werfen ja auch so viel weg.
Jan Hinrichsen, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Wünsche
ich würde gerne schließen Wochenende. Mit Johannes 8,32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Schönen Tag noch.
Danke, ebenso. Tschüss. Ebenso und schönes Wochenende. Jan Hinrichsen in Schleswig-Holstein. Und wir haben noch Zeit zumindest für ein Telefonat hier vor den 10 Uhr Nachrichten und sind verbunden wieder mal mit Berlin, mit der Hauptstadt, mit Petra Hannemann. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, das ist ja wirklich ein uferloses Thema. Aber ich habe einen ganz, ganz kleinen Vorschlag für kleine Menschen. Und zwar dachte ich, Schulen und Kindergärten könnten mal mit dem Projekt beginnen. Wir pflanzen einen Laubbaum. Man hört ja, dass also der Wald für das Klima von enormer Bedeutung ist. Und hier in Deutschland sei also ein Problem, dass die Monokulturen mit überwiegend Nadelbäumen halt immer weiter geschädigt werden. Und da würde also eine Eiche oder eine Kastanie schon eine ganze Menge helfen. Aber bevor ich darüber weiterrede, wollte ich zum Thema Atomkraft nochmal an den Herrn von Bülow erinnern. Weihnachten bei Hoppenstedt nehmen wir doch jeder einen klitzekleinen Brüder.
Da müssen Sie mir jetzt auf die Sprünge helfen, das habe ich nicht so vor mir.
Bitte?
Das haben Sie nicht so vor mir mit dem klitzekleinen Brüder.
Das Weihnachten war die Geschichte, dass Loriot seinem Enkel ein kleines Atomkraftwerk zum selber bauen.
Muss ich gleich nochmal nachschauen, nach der Sendung dann.
Und das ging dann am Ende nach unten durch die Decke und es war alles Chaos. Aber ja, weg also, von Weihnachten bei Hoppenstedt her zu dem aktuellen. Ich höre.
Ja, nein, also da haben wir doch schon mal zwei Dinge von Ihnen hier mit in die Sendung genommen, die ich sehr gerne auch nochmal in der nächsten Stunde nochmal aufgreife. Ich finde es interessant, dass tatsächlich die Atomkraft auch viele Menschen immer noch sehr beschäftigt, auch Hörerinnen und Hörer, die uns hier schreiben. Und vielleicht bleibt uns das auch noch ein kleines bisschen erhalten, wo wir das ja als Thema auch schon hatten. Und das Pflanzen von Bäumen, das haben wir jetzt auch mitgenommen, gerade auch für die jüngere Generation. Petra Hannemann in Berlin, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und wünsche schönes Wochenende. Und uns schreibt zum Beispiel Frank Reginald Wolf zusammen mit seiner Familie aus dem Harz. Gut, dass Sie heute diese existenzielle Frage stellen. Eine großartige Möglichkeit der CO2- bzw. Methanreduktion wäre, den weltweiten Fleischkonsum um mindestens 50% zu reduzieren. Halten Sie dies durch weltweite Aufklärungskampagnen für möglich? Ich reiche einfach mal diese Frage weiter in die Runde, Volker Quaschning.
Ja, also Aufklärung, glaube ich, wie gesagt, wird da relativ wenig helfen. Wir müssen auch irgendwie Regeln dann entsprechend beschließen. Aber Methan ist natürlich ein sehr, sehr großes Problem. Also wir haben zwei große Säulen bei der Klimazerstörung. Das eine Mal ist es im Prinzip dann die Energieversorgung. Das macht in Deutschland rund 85% der Emissionen aus. Platz zwei dann mit etwas Abstand ist die Landwirtschaft. Und da ist natürlich der Verbrauch tierischer Nahrungsmittel enorm. Deutschland hat einen extrem hohen Pro-Kopf-Fleischverbrauch. Also das heißt, wir in Deutschland verbrauchen in etwa genauso viel Fleisch wie ganz Indien mit über 1 Milliarde Einwohner. Das heißt, dieser Planet würde, wenn wir das auf den Rest der Welt übertragen, was wir in Deutschland machen, gar nicht aushalten. Und da müssen wir drüber nachdenken. Es gibt sehr, sehr viele Alternativen und das Problem, was man sieht, ist eigentlich auch der Preis. Also ich glaube, Alternativen sind meist sogar teurer als klimafreundliche Sachen. Man sieht das bei der Milch. Also Milch ist zum Beispiel auch im Vergleich zu Alternativen wie Hafermilch extrem klimaschädlich. Und da haben wir sogar noch eine Verstärkung des Problems über die Mehrwertsteuer. Das heißt, auf normale Milch zahlt man 7% Mehrwertsteuer, auf Hafermilch, die ein Drittel des CO2-Footprints hat, 19%. Das heißt, der Staat sorgt mit seiner Steuergebung sogar, dass also klimaschädliche Produkte noch preiswerter werden. Und das muss natürlich aufhören.
Brauchen wir vielleicht eine Fleischsteuer, Susanne Drügge?
Das ist ein komisches Wort, aber klar, es erinnert natürlich an die Alkoholsteuer oder Tabaksteuer. Finde ich schwierig. Ich glaube, dass es da andere Ursachen gibt, warum Fleisch so billig ist. Wir haben eine industrielle Landwirtschaft. Es wird immer weniger aufs Tierwohl geachtet. Wir hatten eine Landwirtschaftsministerin, die auch eingeknickt ist vor den Einflüssen der Lobby von Großbetrieben. Also man muss hier immer unterscheiden, wie man hier an den Pranger stellt, und kleine Landwirtschaft und Wirtinnen in der Ökolandwirtschaft sind damit natürlich überhaupt nicht mit gemeint. Also gegen Fleischkonsum per se spricht nichts. Man hat aber hier das größte Problem in jeder Hinsicht, weil für ein Kilo Fleisch zum Beispiel 7-mal so viel Energie gebraucht wird, also in Form von Getreide oder anderen Futtermitteln, um es herzustellen. Dann ist es eigentlich auch überhaupt nicht gesund in den Mengen. Wir erinnern uns alle an die Großmuttergeschichten, dass es nur einmal in der Woche Fleisch gab. Es schmeckt vielen Leuten sehr gut. Was ich denke, was ganz wichtig ist, ist hier, da muss man wirklich ganz früh ansetzen bei Ernährungsfragen und natürlich das, was der Hörer eben meinte, aufklären, was macht es mit einem selber, der Fleischkonsum, und was macht es mit den Tieren und was macht es mit dem Klima. Und das ist ein sehr komplexer Vorgang, aber ich weiß auch, also zumindest die letzte Information, die ich hatte, dass der Pro-Kopf-Fleischverbrauch in Deutschland nicht mehr steigt, der ist sogar teilweise gesunken. Unser Problem mit der Fleischproduktion ist die Industrialisierung. Dagegen anzukommen, das hat auch wieder einen ganz systemischen Charakter. Die Landwirtschaftspolitik wird eben in Brüssel gemacht für uns. Und wir haben gesehen, dass die letzten Reformen schwer vorankamen, weil gerade in Osteuropa man eigentlich noch ein Stück von dem Kuchen, dem Finanzkuchen, haben will. Wenn man dort teilweise, mir ging es so, auf Dienstreisen mal ein Stück Fleisch gegessen hat, das schmeckte ganz hervorragend, weil es nämlich noch ganz viele kleine Bauernhöfe gab, die das extensiv hergestellt haben. Die sind noch immer auf diesem Weg der nachholenden Entwicklung, was wir im Westteil der Europäischen Union schon hinter uns haben. Und das ist eine ganz schlechte Nachricht.
Das heißt also, wenn der Fleischkonsum sinken soll, wie könnte er sinken? Er könnte doch eigentlich nur über den Preis sinken. Oder müsste es dann einfach Beschränkungen geben, dass einfach nicht mehr produziert werden darf?
Also ich glaube, dass es an beiden Enden wichtig ist. Die Wahrheit des Preises beim Fleisch ist wirklich nicht vorhanden. Ja? Es ist viel zu billig.
Auch bei relativ teurem Fleisch.
Ich wollte gerade ausdifferenzieren.
Gutes Bio-Kalbfleisch zum Beispiel,
wenn man natürlich mal hingeht zu einem Bio-Schlachter, und das ist in Berlin der Luxus, also wir sind ja hier jetzt in der Sendung in Berlin, aber da ist der Luxus, das kann man alles, dann sieht man, was da für Preise aufgerufen werden. Und dass das Fleisch aber auch sehr gut schmeckt. Also die Frage ist immer, will man das wirklich jeden Tag oder nicht so? Und wenn man es dann isst, ob man das Geld dann hat und ausgeben möchte. Das andere ist, solange es möglich ist, so billig zu produzieren, also da keine Schranken gesetzt werden, die Auflagen nicht steigen, und das tun sie zum Teil. Also wir haben jetzt in der Schweinehaltung und auch bei der Hühnerhaltung, da gibt es ja inzwischen die Auflagen, die nehmen zu, die Landwirte müssen sich jetzt darauf einstellen und viele geben jetzt auch auf. Also das ist schon auch ein Strukturbruch, ja. Aber nur so kann es gehen. Also man muss tatsächlich über das Tierwohl gehen, über die Auflagen, wie das produziert wird, und vor allen Dingen auch, das wird ja deshalb billig produziert, weil da jede Menge Medikamente den Tieren verabreicht werden, damit das alles so funktioniert und so weiter und so weiter. Ich würde jetzt noch Stunden darüber reden wollen, aber ich denke, ein Hebel ist der Preis, ganz sicher.
Weil die Familie Wolf dort, die uns geschrieben hat, auch noch etwas anderes anspricht, nämlich also nicht nur CO2, sondern auch Methan. Das ist ja ein Stoff, der, soweit ich weiß, sogar noch deutlich klimaschädlicher ist als das CO2. Also könnte uns das Methan in der nächsten Zeit noch viel mehr beschäftigen. Ich reiche vielleicht mal die Frage weiter an Volker Quaschning.
Naja, also CO2 ist wirklich mit Abstand 60-70% Anteil am Treibhausgas das größte Problem. Also wir müssen wirklich, wenn wir große Schritte machen wollen, erstmal runter von dem Verbrauch von Erdöl, Erdgas und Kohle. Aber Methan ist halt wirklich dann auch sehr dicht gefolgt dann auf Platz 2. Da gibt es verschiedene Ursachen. Erstmal natürlich die Landwirtschaft, also vor allen Dingen da die Rinderproduktion. Die Kühe haben halt ein blödes Verdauungssystem, wo einfach Methan rauskommt. Und das kann man halt einfach nur durch Reduktion des Fleisch- und tierischen Nahrungsmittelkonsums entsprechend verringern. Die zweite Methanquelle, das wissen viele gar nicht, ist Erdgas. Also wir setzen jetzt sehr stark auf Erdgas, aber Erdgas selber ist Methan. Also wir verbrennen dabei reines Methan. Und da gibt es natürlich auch überall Leckagen bei der Förderung. Also gerade Frackinggas in den USA hat einen so großen Methanfußabdruck, dass es gar nicht besser ist, Erdgas dann dort zu verbrennen, als zum Beispiel Kohle. Und deswegen müssen wir das mit auf dem Schirm haben. Aber CO2 ist, wie gesagt, der größte Hebel. Da müssen wir zuerst ansetzen, ohne den zweiten Hebel, das Methan, zu vergessen.
0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Die hat gewählt Achim Schürmann aus Duisburg. Schönen guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Wir sind ganz ohr, Schürmann.
Mach mal das Radio aus.
Ja, sonst haben wir uns doppelt.
Ich interessiere mich seit 1970 für Umweltschutz, aber das ist schon Thema bei uns in der Schule und Kunstunterricht. Es ist nicht das gleiche wie Klimaschutz. Und wenn ich von jemandem enttäuscht bin, dann ist es die sogenannte Wissenschaft, die die Verhältnisse nicht klar macht. Laut IPCC wird Reduktion von CO2 jetzt in 20 Jahren frühestens...
Sie meinen den Weltklimarat jetzt, oder?
Ja, genau. Ja? Mhm. Das wurde also im letzten Report nochmal auch im Presseclub veröffentlicht. Frühestens in 20 Jahren zu einem gewollten Effekt führen. Das heißt, wir haben es also in einem System mit von Unmittelbarkeit zu tun, nicht wie bei dem Straßenverkehr der roten Ampel, also Unmittelbarkeit. Das heißt, alle Prozesse sind enorm verzögert und das, was Erfolg verspricht, sieht man eben nicht unmittelbar. Das kann man nur mathematisch ableiten und gerechnet wird eben nicht. Baue ich jetzt also eine Unzahl von Wasserkraftwerken, Windkraftwerken, dann habe ich erstmal einen gigantischen zusätzlichen Aufwand an Energieverbrauch. Der kann ja nur fossil und atomar zu großen Anteilen befriedigt werden. Dann habe ich einen riesigen Wärmeaufwand und eine Unmenge von zusätzlich CO2. Das heißt also, der gegenteilige Effekt ist erstmal für die Mittelfrist, weiß nicht, auf 10, 20, 30 Jahre gesichert. Was aber man vom Klimaziel in 20, 30 Jahren absolut nicht will. Also ist es auch eine mathematische Aufgabe, das durchzurechnen und vor allen Dingen die Dinge, die kühlen, vorzuziehen. Und da sehe ich bei allen positiven Aspekten jetzt in Glasgow oder was die südeuropäischen Staaten letztlich beschlossen haben, nämlich 1 Milliarde Bäume zu pflanzen oder das UNO-Waldanpflanzungsprogramm oder in Glasgow, dass eben das Abholzen der Bäume eingestellt werden soll. Das sehe ich überhaupt nicht gewürdigt. Es kommt überhaupt nirgendwo vor. Dabei ist das die einzige Chance, sofort zu Kühlung. Schatten plus Verdunstung mit Hilfe der Vegetation, die das also quasi aktiv betreiben. Natürlich ist da auch ein gewisser Technologie- und Krafteinsatz nötig, aber der ist bei weitem im Verhältnis nicht so groß wie bei den großtechnologischen Geschichten.
Ja, ich reiche das, ja? Das mal
noch
in
den Aspekt, weil wenn von Wald die Rede ist, denken die Leute fast immer nur an die CO2-Aufsaugfunktion. Das ist ja nicht falsch, aber der ist ja sehr zeitversetzt. Ja, also die müssen ja dann erstmal wachsen. Aber wie Peter Wohlleben, dieser Waldpapst, ja auch deutlich machte mal in irgendeiner Sendung, der Unterschied einer normalen Fläche, sei es eine Wiese, sei es irgendwie Schotter, und eben einer Waldfläche, wie viel unmittelbare Kühlung auch wegen der reduzierten Reflexion der Wärmestrahlung in die Atmosphäre passiert. Wir brauchen also viel mehr Denken über unmittelbare Wirkung und das auf Basis von, und ich sage Ihnen eins, es machen manche Länder, nur hier wird nie von berichtet, Thailand seit 50 Jahren, und wenn man sagt, ja, wo willst du das Wasser hernehmen? Ja, wir haben hier genug Wasser. Wir hätten also diese Millionenschäden im Wald verhindern können, wenn der Wille da gewesen wäre, wie die Stadt Viersen das gemacht hat, ausnahmsweise. Wir hätten aber auch künstlich bewässern können, durch künstlichen Regen.
Ich greife das mal auf, Herr Schürmann, was die massenhafte Bepflanzung mit Bäumen angeht. Ich greife das mal einfach in die Runde.
Ja, oder eben auch Landbegrünung.
Ja. Ich bringe das mal in die Runde. Also ja, welche Rolle kann das spielen, Frau Dröge, Herr Quaschning?
Ja, hat der Hörer ja sehr gut beschrieben, Herr Schumann. Das ist definitiv eine Agenda, die jetzt auch mehr Raum greift. Wir haben in Deutschland die Diskussion um Waldsterben ist ja im vollen Gange. Wir haben verschiedene Faktoren, die das begünstigen. Nun ist Deutschland recht eng besiedelt. Also Waldaufforstung muss natürlich weltweit greifen. Die Initiativen sind da. Es gibt auch gute Beispiele. Sogar China hatte da eine gute Bilanz in den letzten Jahren. Die haben schon sehr viel früher damit angefangen, weil sie durch die Abholzung eben Probleme mit Wasserfluten und so hatten. Also der Boden bindet eben auch die Nässe und hält Hänge davon ab, abzustürzen. Also das ist ein sehr wichtiges Programm. Wir haben das Problem der Flächenkonkurrenz. Also sicherlich ist es wichtig, dass mehr Flächen ausgewiesen werden für die Aufforstung. Wir sind hier wieder zurück bei, wie gesagt, in Deutschland auch Flächenkonkurrenz zu Landwirtschaft, zu anderen, zur Bebauung. Also das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Die Argumente wurden gerade alle schon genannt. Die Masse an Problemen kommt aus Ländern wie Indonesien und Brasilien. Da ist der Hebel aus meiner Sicht schwierig. Es gibt da immer wieder Anläufe, aber man hat gesehen, unter Bolsonaro, dem amtierenden Präsidenten in Brasilien, ist es nicht möglich, die Entwaldung zu stoppen. In den Vorjahren war das möglich, sie zu bremsen. Und jetzt ist die Frage, kann das weitergehen? Und in Glasgow wird eben auch darüber gesprochen, wie sich Länder dann ihre Bemühungen anrechnen lassen können. Und ich glaube, da kommen wir wieder in diese Kurve. Was macht den Unterschied bei der Landnutzung, wenn man sagt, Aufforstung ist ein wichtiger Aspekt? Wo geht das und was kann man Ländern anbieten, die das nicht alleine stemmen können oder wo es einen politischen Haken hat?
Da geht es ja um Nutzflächen, ne? Also die dann eben auch von der globalen Wirtschaft auch genutzt werden. Und dazu gehört Wald nicht unbedingt, was sozusagen die globale wirtschaftliche Nutzung angeht, ne? Sondern eher die...
Naja, Wald hat eben den Nachteil, in Anführungszeichen, dass man ihn erstmal ein paar Jahre wachsen lassen muss. Ja, und dafür, also er bindet ungeschnitt 20 Jahre lang, wird erstmal mehr CO2 gespeichert als freigesetzt. Später kommt das dann in eine andere Balance, aber der Wald hat ja ganz viele andere klimabegünstigende Effekte. Aber die Frage ist ja, was hat jemand, der eine Fläche für die Aufforstung nutzt? Was hat er davon und wann hat er was davon? Und Geduld ist ja...
Es muss Anreize geben,
warum sich Aufforstung lohnt. Darüber wird auch in Glasgow gesprochen.
Achim Schirmann in Duisburg, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und wünsche noch schönes Wochenende. Und am Telefon ist Katrin Kaltenbacher aus Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Kaltenbacher.
Ja, guten Morgen. Karin,
Entschuldigung, ich nehme das Tee weg, sofort.
Ja, okay. Ich war Lehrerin hier an der sozialen Brennpunktschule in Neukölln und bin erst mit 40 nach Berlin gezogen, ja. Und ich habe heute noch einen Schreck, ja, weil wenn ich zu den Schülern gesagt, guck mal aus dem Fenster, was ist für eine Jahreszeit? Und dann sagen sie, nee, es liegt kein Schnee, da kann ja kein Winter sein, ja. Aber ich wollte nur sagen, das Bildungssystem, ja, da ist ja um die Ecke die ganzen Schrebergärten gewesen, ja, weil die Schüler ja auch Weihnachten, Erdbeeren aus dem Supermarkt abgreifen können. Die wissen nicht mehr, wann welche Obst und Gemüse zu welcher Jahreszeit wächst, ja.
Das heißt, Sie erwarten da einfach auch ein bisschen, ja, Änderungen.
Das andere ist natürlich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, weil ich mich da so aufgeregt habe. Ich komme vom Bodensee aus Konstanz und komme hier ausgerechnet, ich war noch nie im Schuldienst, ja, und habe halt gesehen, dass die ganzen Grundlagen nicht gelegt werden, weil die Schüler haben immer diese ein Päckchen der Capri-Sonne, einen Schluck und dann wieder Alu in den Papierkorb. Dann habe ich den Hausmeister gefragt, kann man das Trinkwasser hier, das Wasser hier aus dem Hahn trinken? Habe von meinen Schülern immer meine Flasche auffüllen lassen, habe vor ihren Augen immer die Flasche Wasser getrunken und irgendwann sind sie auch umgestiegen und haben gesagt, okay, wir trinken jetzt auch nur noch alle Wasser, weil das Wasser ist ja okay, gell? Und Ganztagsschule bis mittags um 3 müssen Kinder ganz viel trinken, gell?
Das heißt, Sie würden sich da auch andere Lehrpläne wünschen? Also viel,
natürlich, ja. Das ist überhaupt keinerlei Grundlagen. Ich habe ja...
Neues Fach gesagt, vielleicht auch, Ökologie?
Nee, es geht nicht um Fächer, es geht darum, dass ich meine Schüler die Klasse genommen habe. Ich habe ja auch bin Deutschlehrerin, die ganzen Romas da auch unterrichtet, ja. Und rausgegangen, weil die Schüler wissen nicht mehr, was ist ein Gänseblümchen, was ist ein Löwenzahn, was ist ein Veilchen. Die wissen nicht mehr, was um sie herum blüht und gedeiht, ja. Und wenn ich hier, ich wohne in Schöneberg, im Gleispark sitze, in dem wunderbaren Park, und die Schüler von der Sophie-Scholl-Schule rauskommen, alle haben ihr Handy in der Hand, und ich sitze unter meinem Lieblingsbaum, unter der Linde, am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum, meine Mama immer gerne gesungen. Und wenn ich die dann anspreche, entschuldig mal, wisst ihr, was das für ein Baum ist? Da nehmen sie ein Handy weg und sagen, was meinen Sie, welcher Baum denn, welche Bäume?
Ach, dafür gibt es doch auch eine App. Dann scannt man einfach den Baum und dann hat man auch die Baumart.
Darum, dass die jungen Leute von klein auf, was sie da in der Schule in Neukölln erlebt haben, nicht mehr sich dafür interessieren. Da waren auch jede Menge Schrebergärten. Da habe ich auch die Schrebergärtner gefragt, ob ich mit meiner Schulklasse mal kommen könnte und damit sie mal zeigen, was wo wächst und so. Das wird nicht gemacht, gell?
Volker Quaschning, also ich meine, Sie sind ja sehr stark verbunden mit Fridays for Future auch. Das ist ja praktisch, ich würde mal sagen, so eine Partnerorganisation von Scientists for Future. Und das sind ja sehr viele junge Menschen. Man sagt auch, dass die jungen Menschen eigentlich die gesamte Thematik vorantreiben, was den Klimaschutz angeht, was den Kampf gegen den Klimawandel angeht. Gibt es da aber noch Defizite auch?
Genau, also da muss man ganz klar differenzieren. Also gerade bei Fridays for Future, da bin ich immer fasziniert, wenn ich mit irgendwelchen 14-, 15-Jährigen diskutiere, so als ob das irgendwie promovierte Wissenschaftlerinnen sind. Also das ist erstmal sehr, sehr spannend. Also es gibt in der jungen Generation wirklich sehr, sehr viele, die gut informiert und aufgeklärt sind. Auf der anderen Seite ist das natürlich nicht der Querschnitt der Bevölkerung. Da ist vollkommen richtig. Es gibt ja auch Teachers for Future, also wo sich die Lehrerinnen zusammengeschlossen haben. Und wenn man da hört, dann ist schon an vielen Schulen auch durchaus ein Defizit da. Das hängt natürlich auch mit dem Elternhaus ein bisschen zusammen. Also wo Klimaschutz, Umweltschutz zu Hause keine große Rolle spielt, da ist es natürlich auch erstmal schwieriger. Und da ist eigentlich Aufgabe der Schule, das zu kompensieren. Und das findet in Deutschland eigentlich nicht statt. Und mit den Lehrplänen auch nicht wirklich. Das müsste man anpassen. Und Italien hat zum Beispiel jetzt ein Schulfach Klimaschutz eingeführt, damit wir einfach auch den Stellenwert dieser Veränderungen, dieser Transformation, die wir haben, dass das in die Köpfe reinbekommt, dass das schon bei den Kleinsten anfängt. Das bräuchten wir in Deutschland eigentlich auch. Und da sind wir in Deutschland sehr, sehr schwerfällig. Wir haben sehr viele Inhalte, wo man ein bisschen entrümpeln könnte und wirklich die großen Probleme der Menschheit adressieren könnte. Und das hängt im Wesentlichen an engagierten Lehrerinnen und Lehrern. Das findet statt, aber halt nicht überall flächendeckend. Und ich glaube, da müssen wir ganz definitiv ran.
Karin Kaltenbach.
Es geht einfach darum, ich war die einzigste Lehrerin, weil, wie gesagt, ich komme mal vom Land und so weiter, dass ich Stoßlüften gemacht habe, die Fenster auf, weil da muss ich sogar einen Schlüsselvertrag unterschreiben, dass ich den Schlüssel, weil meine Kollegen konnten nur die Fenster kippen, dass ich den Schlüssel nicht weitergebe. Also es waren Zustände, ich meine, okay, Neukölln, soziale Brennpunktschule, 80% Migrationshintergrund und so weiter. Aber da muss ich dreimal durchatmen, wenn ich da dran denke, dass da wirklich so viele Sachen schieflaufen, jetzt auch mit Corona und allem. Ich habe ja ehemalige Kollegen, was ich höre, es wird halt nicht berichtet, gell? Auch nicht beim RBB. Investigativer Journalismus gibt es so gut wie gar nicht mehr, dass man mal ein paar Journalisten mal vor Ort gehen, ja. Gerade da, wo die Romas wohnen, das ganze Haus in der Harzer Straße, da ist niemand interessiert sich, gell?
Ja, ich weiß nicht, ob man das so einfach so stehen lassen kann. Vielleicht haben sie es nicht gehört oder nicht gesehen. Es gibt ja auch Mediatheken, wo man sowas nachschauen kann. Ich kann es im Moment jetzt nicht genau beurteilen, aber wir haben es auf jeden Fall jetzt thematisiert, was tatsächlich auch die Defizite aus Ihrer Sicht angeht, was ein gewisses Klimabewusstsein vielleicht auch angeht, Naturbewusstsein bei jüngeren Menschen, zumindest in Ihrem persönlichen Umfeld. Karin Kaltenbacher, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und wünsche noch schönes Wochenende.
Schüler, blick aus dem Fenster, welcher Baum steht vor deiner Nase, ja? Und dann interessieren sie sich auch für Natur, wenn sie wissen, ich muss die Bäume, ich habe jetzt auch einen Blick hier.
Ich würde auch nicht jeden Baum erkennen, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Nein, ich auch nicht. Die Gleispacks sind auch Exotenbäume und so weiter, das weiß ich. Ja. Aber ich habe den Vorschlag gemacht in der Schule, dass sie, weil die Tausende von Schülern jahrelang da vorbeigehen, den Parkläufern, ob sie nicht mal den Namen der Bäume reinschreiben könnten, weil wenn sie vorbeilaufen, würden sie es vielleicht doch mal lesen, gell? Und irgendwann wissen sie doch, was das für ein Baum ist, oder?
Den Vorschlag nehmen wir jetzt einfach mal mit. Karin Kaltenbacher in Berlin, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Rettung des Weltklimas vom ganz Kleinen bis zum ganz Großen, vor allem aber auch natürlich das ganz Große, die Rolle der Politik. Was sollte entschieden werden? Wie schnell sollte es entschieden werden? Von wem sollte es kommen? Rufen Sie uns an. Bernhard Kruse aus Laatzen schreibt uns, Willy Brandt soll mal sinngemäß gesagt haben, Politik ist der Raum, den die Wirtschaft uns lässt. Mit Klimaschutz muss man Geld verdienen können. Das würde helfen. Darüber haben wir auch schon gesprochen, über den Innovationsmotor, wenn man so will. Karl-Heinz P. Kohn schreibt uns auch dazu, wenn es um die wirtschaftlichen Aspekte von Klimaschutz geht und wie sich da die Wirtschaft auch anpassen kann. Wirtschaftliche Innovation entspringt neuen Herausforderungen. Deshalb hatte Frau Baerbock in einer Wahlsendung recht, als sie sagte, Verbote seien auch Innovationsmotoren. Ich ergänze, hohe Preissteigerungen für fossile Energien sind es auch. Arbeitsplätze und Mentalitätsänderungen werden folgen. Das schreibt uns Karl-Heinz Kohn, über E-Mail. Und am Telefon ist jetzt Matthias Kiesling aus Leipzig. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen. Und zwar, ich bin ja immer bei diesen Gesprächssendungen etwas skeptisch, gerade bei so vielen Aspekten wie Klima. Aber jetzt kann ich mal an die Vorrednerin anschließen, die Lehrerin. Meine Befürchtung, also ich bin schon seit 30 Jahren, denke ich mal, ziemlich aktiv in dem Thema Klimaschutz, Ökologie und Transformation. Aber jetzt steht uns ja doch eine ziemlich starke Transformation davor. Und ich merke es ja jetzt schon an meinem eigenen Haus, wie schwer es ist, Handwerker zu finden. Bei mir geht es um ökologischen Heizungsumbau. Und das Thema wird ja noch viel stärker werden. Und ich denke, das ist auch ein wichtiges Thema, wenn du sagst, gerade hier geht erstmal für uns kurzfristig um Deutschland oder mittelfristig um Deutschland, vielleicht Europa, da kann man am meisten beeinflussen, auch die neue Koalition. Das Thema muss deutlich strategischer angegangen werden, auch wenn man schaut auf die aktuelle Lage, das hat ja die Lehrerin angesprochen, in den Schulen. Also gerade also in den Schulen, das hat auch Frau Baerbock ja schon vor fast 2 Jahren gesagt, wann machen wir ein Programm mit Sozialarbeitern in den Schulen, die einfach den Schuldienst erweitern und wegbringen von dem Lehrplan und die Schüler auch den Unterricht einfach attraktiver machen. Und das ist ja ein Thema, was völlig hinten rumfällt. Und ich merke es bei uns selber im Umfeld, wie weit sich die Kinder gerade auch durch die Handys und so von den praktischen Dingen entfernen. Und durch die Corona Geschichte ist es ja noch schlimmer geworden. Erstens muss Lehrbahn aufgeholt werden und zweitens, die Kinder fallen völlig ab und alle wollen aber aufs Gymnasium, aber die praktischen Berufe, gerade die Mittelschulen oder wie auch immer das in anderen Ländern heißt, die werden ja überhaupt nicht gefördert, die werden völlig abgenabelt. Und das gerade, weil jetzt eine Generation ranrollt, die Fridays for Future Generation und danach, die ja relativ groß wird, also so eine große Jugendgruppe, die in 10 Jahren dann, denke ich mal, bei uns in den Betrieben und so weiter ist oder wo auch immer. Da muss einfach jetzt was passieren, um das Thema stärker praktisch reinzubringen, dass die Kinder nicht nur irgendwie am Computer sind oder nur irgendwelche Texte schreiben können, malen oder was auch immer, sondern dass da mehr geht.
Sie meinen damit auch nachhaltigere Berufe oder was meinen Sie damit konkret?
In jedem Fall, alle Berufe. Also in Klempner ist auch ein nachhaltiger Beruf an der Stelle. Also das muss man ganz klar sagen. Und gerade mit den heutigen, wenn Sie heute mal schauen, was so ein Klempner Betrieb anbietet im Gegensatz zu früher. Früher hat er einfach eine Ölheizung eingebaut, Rohre verlegen, vielleicht noch ein Waschbecken montiert. Heute müssen die ja komplette Bäder können, sie müssen Wärmepumpen können, sie müssen Festbrennstoffkessel machen, sie müssen Solarthermie, Solaranlagen können. Das ist doch ein Riesenfeld und gleichzeitig finden die keinen Nachwuchs. Und das Thema, also das muss auch schon im Unterricht sein, dass die Kinder sich nicht nur in Physik oder Mathe oder was auch immer mit den Lehrplan-Dingen beschäftigen, sondern dass da vielleicht mal eine Solarthermieanlage gebaut wird. Und dafür wäre es sinnvoll, Sozialarbeiter oder Seineinsteiger stärker irgendwie in den Schuldienst zu integrieren und dafür das Geld auszugeben.
Matthias Giesling in Leipzig, danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Danke. Ciao.
Dankeschön und wünsche noch viel Erfolg auch bei der Handwerkersuche für Ihre neue Heizung. Bernd Müller schreibt uns auch dazu über E-Mail. Ich besitze noch eine Ölheizung bei mir im Haus. Nach Gesprächen mit mehreren Heizungsbauern rät mir jeder vom Einbau einer Wärmepumpe ab, da diese nur effektiv funktioniert, wenn ich eine Fußbodenheizung habe. Und wenn ich schon ein Einfamilienhaus nicht so beheizbar ist, wie ich möchte, wie sollen dann ganze Wohnblocks umgerüstet werden? Also ich reiche das mal in die Runde. Das ist auch eine ganz praktische Frage natürlich, weil viele auch, wenn es um die Investitionen in bestimmte Wärmedinge angeht, in der eigenen Wohnung oder im Haus, da auch vor diesen grundsätzlichen Fragen steht. Also Volker Quaschning, was ist da zum Beispiel beim Thema Heizung? Was kann man da als Einzelner tun?
Genau, es sind ja 2 Punkte, die hier angesprochen wurden. Erstmal wieder der Bildungsbereich und die Heizung, also ganz klar. Wir haben Öl- und Gasheizung und wir dürfen Öl- und Gasheizung eigentlich nicht mehr einbauen, weil einfach sie werden sehr, sehr schwierig klimaneutral zu machen sein. Das heißt, wir können das irgendwo mit grünem Wasserstoff machen. Das ist dann aber 2- oder 3-mal so teuer, als eine Gasheizung zu betreiben. Das heißt, das muss man den Leuten auch sagen. Und gerade, es ist halt so schön einfach. Man hat das schon immer so gemacht. Die Leute fragen immer danach und viele, ohne jetzt den Handwerksbetrieben zu nahe treten wollen. Aber natürlich, wenn ich ein volles Auftragsbuch habe, dann installiere ich halt natürlich erstmal das, was irgendwie die am einfachsten geht und am wenigsten Probleme macht. Und deswegen wird immer noch die Gas- und Ölheizung eingebaut. Da muss der Gesetzgeber dringend dafür sorgen, dass das hier verändert wird. Und dann geht das auch plötzlich mit der Wärmepumpe. Also es geht technisch auch mit einer Wärmepumpe, wenn ich keine Fußbodenheizung habe, muss man natürlich ein bisschen schauen. Vielleicht muss man auch das ein oder andere noch an der Dämmung dann optimieren. Aber in vielen Häusern geht es trotzdem. Das zeigen auch pragmatische Beispiele. Aber es wird halt nicht empfohlen. Und da müssen wir natürlich schauen, dass da die Regeln gemacht werden. Das zweite ist das Bildungsproblem. Da haben wir durchaus wirklich Sorgen. Also wir haben mal ausgerechnet jetzt in einer Studie, was wir alleine an Arbeitskräften in der Photovoltaik bräuchten, also für den Aufbau neuer Solaranlagen, um ausreichend Anlagen installieren zu können, um das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten zu können. Wir gehen davon von etwa 200.000 zusätzlichen Menschen aus, die dort in dem Bereich arbeiten müssen. Das heißt, wir diskutieren permanent über Menschen, die jetzt irgendwo in der Kohle oder vielleicht auch in der Transformation der Automobilindustrie ihren Job verlieren. Aber wir haben gar nicht im Blick, dass wir so wahnsinnig viele Jobs durch die Transformation schaffen und uns momentan Gedanken machen, wie wir das entsprechend abdecken können. Und da muss die neue Bundesregierung ganz klar eine Ausbildungsoffensive starten, dass wir wirklich das Personal beikriegen, weil sonst haben wir wirklich ein Problem, dass die Energiewende und der Klimaschutz am Personalmangel scheitern wird, dass wir zwar die tollsten Ideen und Konzepte haben, die aber nicht umsetzen können, weil uns das Personal dafür fehlt.
Das heißt, wir bräuchten eine richtige Qualifizierungsinitiative, auch für viele Handwerksberufe, die eben sich extrem wandeln müssen in Zeiten des Klimawandels oder auch wenn man Klimaschutz bewirken will?
Na, definitiv. Also nicht nur im Handwerk, also auch bei den Ingenieurinnen und Ingenieuren sieht es so aus, dass also gerade die Bereiche Energietechnik, erneuerbare Energien, dass da das Interesse nachlässt und wir da wirklich in ein Problem reinrauschen, wo also die Leute händeringend gesucht werden, aber nicht da sind und Aufträge abgelehnt werden müssen. Das haben wir heute schon. Also wenn Sie eine neue Solaranlage haben wollen, müssen Sie teilweise auch Wochen oder Monate warten, bis dann sie eingetaktet werden können. Und wenn wir uns überlegen, wir wollen das Tempo verdreifachen, vervierfachen, verfünffachen, dann ist das natürlich gerade der Schlüssel Personal die größte Herausforderung. Erstmal müssen wir es, glaube ich, erstmal positiv framen. Wir haben die letzten Jahre nur Hiobsbotschaften gehabt. Ja, das Werk der Windrotorblätter in Brandenburg macht zu, die ganzen Solarbranchen, die ganzen Firmen machen zu und das ist natürlich kein gutes Umfeld, dass ich mich da dafür entscheide. Das heißt, wir müssen erstmal positiv kommunizieren, dass das wirklich ein Zukunftsfeld ist, ganz klar. Dann müssen wir in den Schulen aufklären, dass wir das Interesse bei den Schülerinnen und Schülern dafür machen und natürlich, damit es schnell geht, brauchen wir einfach auch ganz klar ein massives Umschulungsprogramm. Also in den Bereichen, die von der Transformation betroffen sind, wo Arbeitsplätze wegfallen, dass diese dann im Handwerk in anderen Bereichen neu geschaffen werden und da übergeführt werden. Und dann haben wir auch die Akzeptanz für die Energiewende, weil wenn die Sorge um den Arbeitsplatz nicht mehr da ist, dann funktioniert das am Ende auch.
Das sagt der Mitbegründer von Scientists for Future und übrigens auch Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW in Berlin, Volker Quaschning, hier zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur an diesem Samstagvormittag. Und es ruft an Andreas Salam aus Wolfen, wenn ich es ja richtig sehe.
Jo,
bei Bitterfeld. Schönen guten Morgen.
Moin, eigentlich bin ich Hamburger, aber.
Ja, ich höre schon, ne? Das Moin passt gar nicht zu.
Ich lebe hier, weil ich hier halt in einem ehemaligen Plattenbauviertel ein transformatives Projekt am Wickel habe, wo wir ein ehemaliges Plattenbauquartier, Wolfen Nord, zu finden unter wolfen-nord.de zu einer Transformationseinrichtung umgestalten, Transition Town als Stichwort. Dort bin ich auch im Vorstand und das ist auch eines der Stichworte, wo ich denke, dass es eben halt auch an unserer neuen Bundesregierung liegt und ich glaube, es ist ganz wesentlich, dass wir da endlich mal hinkommen. Wenn ich vorhin eine Hörerin Fragen hörte, was sie dann persönlich machen kann, dann kann ich nur sagen, unglaublich viel. Ich glaube, jeder einzelne Mensch ist unglaublich mächtig, wenn wir nur mal sehen, was wir machen können. Wenn ich dann höre Verpackungsproblematiken in den Supermärkten, ja, dann gehe ich halt nicht mehr in Supermärkte rein, weil ich finde Supermärkte sowieso abschaffenswert, weil es gibt unverpackt Läden und die gibt es zuhauf auch in Berlin. Und da kann man dann die ganzen Waren eben halt wirklich beziehen ohne Verpackung. Und ich glaube, da kann jeder Mensch eine ganze Menge bei sich selbst machen. Und das würde sowieso erstmal ein erster Appell sein. Mein zweiter Appell, den finde ich viel wichtiger, deswegen habe ich eigentlich auch angerufen. Ich bin halt ein Experte für IT, also Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und in diesem Bereich ist für meine Begriffe unglaublich viel zu tun. Und mein Appell an die neue Bundesregierung, ich fand es echt wirklich sehr erschütternd, als ich gehört hatte, dass die FDP, dessen Wähler ich nicht bin, jetzt plötzlich kein Digitalisierungsministerium mehr will. Eigentlich war diese Forderung wohl mal auf dem Tisch und ich glaube, diese Forderung ist für mich evident, weil das ein Querschnitts, Thema ist, was durch alle Bereiche geht. Weil wenn ich jetzt die ganze Sendung höre und ich höre zig Themen, die auch wirklich richtig wichtig sind im Hinblick auf Klimaentwicklung, dann kann ich nur sagen, das hat alles zu tun mit Wissen und das hat alles zu tun mit Digitalisierung, Zugang zu Wissen. Auch die Bildung hat das damit zu tun, weil eigentlich ist das ganze Wissen ja da. Die Frage ist halt nur, wie nutzen wir das? Und beim Deutschlandfunk angefangen mal als kleine Seitenkritik, dass sie immer noch Facebook empfehlen und nicht sowas wie WeChange oder Friendica oder Mastodon oder sonst was. Da gibt es jemand zig Möglichkeiten, damit anders umzugehen. Aber wir tun es nicht. Und das ist eigentlich mein Appell an uns alle, dass wir mal dahin kommen, die Dinge wirklich bei uns zu beginnen und bei der Regierung wirklich mit Digitalisierung im Sinne von Nachhaltigkeit
Herr Salam, ich greife mal das Stichwort Digitalisierung tatsächlich auf, weil wir so ein bisschen auch schauen, welche Auswirkungen bestimmte Dinge, bestimmte Schritte, bestimmte Entscheidungen auch auf den Klimaschutz haben. Nehmen wir mal Digitalisierung, Susanne Dröge. Wir leben ja in einem Land, was zwar sehr wohlhabend ist und auch als eines der wichtigsten Industrieländer der Welt gilt, aber was die Digitalisierung angeht, ich glaube, da sind sich die allermeisten einig, sind wir noch ziemlich zurück. Könnte man auf diesem Gebiet tatsächlich auch bestimmte Klimaschutzmaßnahmen verstärken, verbessern?
Na, Digitalisierung ist ja natürlich ein Mittel, um Dinge zu beschleunigen, um Verfahren zu verkürzen, um intelligent Energie zu nutzen. Das halte ich zum Beispiel für einen extrem wichtigen Teil. Wir haben gestern, glaube ich, eine Veränderung der Heizverordnung bekommen, wo einfach klar ist, Fernablesung ist die Zukunft. Speichersteuerung, das ist ein ganz wichtiges Thema in der Energieversorgung der Zukunft oder auch jetzt schon. Wenn wir Überschüsse hier haben oder Wind und Sonne eben wahlweise nicht zur Verfügung stehen, wie machen wir das intelligent, wie steuern wir das Verbrauchs-, also nicht Verhalten, das kann man auch steuern digital, aber wie kann man das zusammenbringen, Angebot und Nachfrage?
Durch Algorithmen meinen Sie steuern?
Ja, also es ist so, wenn man weiß, die Überschüsse sind da und es gibt irgendwo anders im Land einen Speicher, Möglichkeit, wie kommt es dahin? Gut, Infrastruktur, aber dann kann das kann eine AI natürlich entscheiden und dann auch steuern. Da sind wir noch weit von entfernt.
Und also künstliche Intelligenz.
KI, AI. Ich hatte es vorhin schon mal versucht auszusprechen. Die Digitalisierung macht es möglich. Aber das ist natürlich auch eine Frage der Übergänge, der Investitionen. Und die Menschen müssen wissen, jetzt auch im Alltag, was kann ich damit selber für mich erreichen, wenn ich so ein Ziel habe, wie das Klima zu schützen. Wir haben schon über Apps gesprochen. Da geht ganz viel. Und
weniger Verkehr?
Das wäre die Frage. Mobilität ist ein Grundbedürfnis offenkundig, aber klar, es würde jetzt im Wirtschaftsleben auch für weniger Verkehr sorgen können, wenn man Dinge effizienter gestaltet durch Digitalisierung. Ich sehe da ein großes Potenzial.
Wie sehen Sie es, Herr Koschning?
Na, wir werden Digitalisierung ganz klar brauchen. Also wir haben zum Beispiel, wenn wir den Ausbau der Solar- und Windenergie vorantreiben, werden wir Zeiten haben, wo wir in Deutschland in Solar- und Windstrom ertrinken. Da ist es natürlich dann sinnvoll, zum Beispiel das Elektroauto genau dann zu laden, wenn wir Überschüsse aus Solar- und Windstrom haben oder auch im Heizungsbereich, dass die elektrische Wärmepumpe dann anspringt, wenn es besonders preiswert ist. Also damit sparen wir uns auch Speicher und das heißt, das ist erstmal essentiell. Natürlich ist das jetzt irgendwie kein Allheilmittel. Also Digitalisierung selber kann uns helfen, aber kann jetzt auch erstmal nur minimal was einsparen. Es gibt natürlich schon durchaus Bereiche, also jetzt im Transportbereich, was wir auch angesprochen haben. Also ich bin heute ja auch nicht durch die Lande gefahren, sondern sitze hier zu Hause, bin digital zugeschaltet und das ist jetzt irgendwie, sage ich mal, zum Studio nach Berlin erstmal noch nicht so dramatisch, aber wenn wir jetzt zum Beispiel sehen in Glasgow, also da habe ich jetzt auf der vorgeschalteten Jugendkonferenz auch einen Vortrag gemacht, natürlich auch digital. Ich hätte auch dorthin fliegen können oder so etwas, das habe ich abgelehnt. Und da spart man natürlich schon auch einiges an CO2 ein. Das heißt, die Digitalisierung ist eine Chance, aber nicht das Allheilmittel für den Klimaschutz.
Andreas Salam in Wolfen, ich danke Ihnen sehr.
Darf ich da nochmal einhaken?
Ganz kurz, ja.
Ja, es geht mir nicht nur darum zu sagen, was man da einsparen kann, sondern auch um Wissenstransfer. Es geht mir vor allem auch um alle Bereiche des wirtschaftlichen Lebens oder überhaupt des Lebens, wie wir damit umgehen können, weil wir brauchen Ministerien dafür, damit das eben halt wirklich auf allen Bereichen mehr zum Tragen kommt.
Ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Viele Grüße.
Danke, tschüss.
Und am Telefon ist Ute Heeren, die, glaube ich, auch etwas genau zu diesem Thema noch beitragen möchte.
Ja, sehr gerne. Guten Tag.
Guten Morgen. Ja.
Und mich beschäftigen insgesamt 4 Punkte. Das fängt an mit, ich komme aus der Generation Ozonloch, Atomkraftler, danke. Und wir waren als
Sprechen Sie ruhig noch ein bisschen lauter, Frau Herren. Ruhig noch ein bisschen lauter ins Telefon, dann hören wir Sie besser. Ja.
Also, ich komme aus der Generation Ozonloch, Atomkraft, nein, danke. Und Eltern, Erzieher und viele Erwachsene versuchten durch Vorbildlichkeit auch irgendwie Einfluss zu nehmen. Mein erster Punkt wäre jetzt, wir benutzen alle Handy und andere technische Sachen und vielen ist aber gar nicht klar, wie viel CO2-Ausstoß da ist. Da gab es eine Sendung zu, dass eine SMS ungefähr 6 Gramm ist und ein Foto, was ich mache, sind ungefähr 200 Gramm CO2-Ausstoß. Jetzt sind da ja Fachleute, Gott sei Dank, die meine Zahlen widerlegen oder bestätigen könnten. Und ich glaube, es ist niemandem bewusst, was er eigentlich alles ausstößt. Und da hätte ich eine ganz gute Idee, dass jeder Bürger einen Zettel ausfüllen müsste, der irgendwo erarbeitet worden ist. Und da hält er fest, wie er ganz normal lebt. Und von dem Tag an, wo der Bogen einkassiert worden ist, muss jeder vertraglich sich festlegen, 1% jedes Jahr einzusparen. Das würde bedeuten, man könnte selbst entscheiden, was ich damit mache und was nicht. Und da ist mir zweitens Südafrika ein gutes Beispiel, weil in Südafrika hat man das Wasserproblem und da hat jeder Mensch nur so und so viele Ressourcen Zugriff. Und wenn er das dagegen verwendet, das wird gemessen, dann kriegt er Strafgelder oder das Wasser ganz entzogen. Und ich denke mir auch, das wird bei uns eines Tages wichtig sein, dass nicht immer die, die ganz viel Geld haben, immer unnötig viel vergeuden und die, die wenig Geld haben, halten sich eher an ihre Grenzen.
Ja, Sie haben jetzt den Wassermangel in Südafrika angesprochen, aber auch den anderen Punkt, was tatsächlich den Verbrauch von, sage ich mal, digitalisierter Energie, den Energieverbrauch von unseren Handys, von unseren Computern, von den Servern und so weiter angeht. Auch das wird ja immer wieder angesprochen. Ich reiche das einfach mal weiter an jemanden, der sich da mit Energiesystemen sehr gut auskennt, nämlich Volker Quaschnik von Scientists for Future, der hier bei uns ist. Herr Quaschnik, ja, wie, es wird ja immer gesagt, wir haben gerade darüber gesprochen, auch Sie verzichten ja auf viele Reisen, indem Sie eben digital an bestimmten Dingen teilnehmen und vieles ist klar schon digitalisiert. Das scheint eine Möglichkeit zu sein, zumindest zum Beispiel den Verkehr zu reduzieren und vieles andere mehr. Aber wie hoch ist denn tatsächlich der Energieverbrauch durch eine digitalisierte Welt?
Na, der Energieverbrauch ist natürlich schon hoch, weil es kommt natürlich einiges dazu, aber man muss auch schauen, es wird halt auch was verdrängt. Also man redet, man sieht halt immer, naja, die SMS oder das Foto oder auch das Streaming oder die Online-Konferenz, die brauchen CO2 oder verursachen CO2, ganz klar. Da stehen große Rechenzentren im Hintergrund, die natürlich auch noch mit dem klassischen Strom laufen und da auch CO2 verursachen. Das heißt, erster Punkt wäre natürlich, wir müssen möglichst schnell für eine klimaneutrale Energieversorgung sorgen, dann wäre auch der Energiebedarf oder der CO2-Ausstoß bei der Digitalisierung hier entsprechend nicht mehr vorhanden. Auf der anderen Seite verdrängen wir natürlich auch was. Also wenn ich jetzt keine SMS schreibe, sondern einen Brief, dann muss natürlich dann auch Papier hergestellt werden, der muss transportiert werden. Also auf der anderen Seite hat man auch Verdrängungseffekte. Bei Videokonferenzen kann das sehr positiv sein. Ich habe das mal ausgerechnet. Also es war einmal die Frage, ob ich einfach irgendwie per Videokonferenz nach Frankfurt zuschalte oder mit dem Zug dorthin fahre. Und da war der Vorteil mit der Videozuschaltung Faktor 30 gegenüber der Zugfahrt, die ja auch schon als klimafreundlich gilt. Und wenn ich natürlich jetzt mich abends aufs Sofa setze und 8 Stunden zusätzlich Videos streame, was ich vorher nicht gemacht habe, wo ich dann, was weiß ich, mit der Familie ein Gesellschaftsspiel gespielt habe, dann entsteht natürlich ein zusätzlicher Bedarf. Aber da, wie gesagt, muss man dafür sorgen, dass der halt entsprechend klimaneutral ist.
Aber wie kann man das ausrechnen, weil Sie das offenbar ausgerechnet haben in diesem konkreten Fall? Also hat man da Tabellen, Möglichkeiten, Grundlagen, wenn man sagt, okay, ich will mich jetzt entscheiden, entweder ich mache es digital oder ich fahre hin, was ist besser?
Genau, also ich denke mal, die ganz großen Hebel, die kann man sich selber auch anschauen. Deswegen würde ich einfach an alle Hörerinnen und Hörer mal empfehlen, beim Umweltbundesamt gibt es einen ganz tollen CO2-Rechner. Das kann man dann im Internet suchen, also CO2-Rechner, UBA oder Umweltbundesamt. Und da kann man seinen eigenen persönlichen CO2-Fußabdruck ausrechnen. Also da muss man eingeben, was man Energie verbraucht, wie viel man reist, wie viel man isst und wie man isst. Und dann hat man wirklich den CO2-Fußabdruck. Und da merkt man dann auch, wo die großen Hebel sind. Und das finde ich immer ganz toll. Das lasse ich meine Studierenden auch im ersten Semester machen und dann sieht man auch, dass da die Bandbreite total groß ist. Also ich habe Studierende, die mit 5 Tonnen CO2-Ausstoß hinkommen, welche mit 30, und ich glaube, wenn man dieses Bewusstsein erstmal hat, dann kann man auch entsprechend eingreifen, und ich denke mal jetzt nicht nur bei der Digitalisierung, bei allen Prozessen würde ich einfach mal empfehlen, diesen Uber-Rechner dann anzuwenden, und dann sieht man, wo man selber sehr, sehr gut einsparen kann.
Ute Herren in Oltenburg. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen weitergebracht.
Den ganzen Tag Leute, die SMS schreiben, die Videos bekommen, Filme, die sich ständig 20, 30 Bilder in Gruppen hin und her schicken. Und ich, auch bei Friday of Future, wenn da diese Demonstrationen sind, jeder filmt die, jeder schickt die irgendjemand und so. Und das wird nicht thematisiert, dass man das auch sinnvoll einsetzt, sondern das wird einfach wie eine Luxusware in Mengen eingesetzt, weil ich glaube, den meisten ist der CO2-Ausstoß nicht bewusst, ob man da nicht irgendwie besser mal darauf hinweisen kann.
Ute Herrin in Oldenburg, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Viele Grüße und schönes Wochenende. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer und die hat auch gewählt Ulrich Klink aus Fetschau im Spreewald. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Fetschau, da wo ja auch dieses große Kraftwerk mal war zumindest, ne? Ein großes Kohlekraftwerk, schon seit einiger Zeit, glaube ich, abgeschaltet. Ne?
Ja, ne, ich glaube 95, 96. Ja, ja, mein Ansatz oder meine Gedanken sind folgende. Ich bin der Meinung, die Fokussierung auf Einzelmaßnahmen und die Diskussion schwerpunktmäßig auf Einzelmaßnahmen zu bringen, jetzt machen wir an dem Punkt und das Thema behandeln, ich glaube, das verwirrt auch sehr viel und bringt im Effekt relativ wenig. Würde es für nötig halten, einen Gesamtansatz, also ein Gesamtbild zu erzeugen, also ein Gesamtverständnis auch in der Bevölkerung, in der Gesellschaft zu erzeugen und die gesamte Daseinskette von Individuum, Gesellschaft mal zu durchleuchten, auch wieder auf eine vernünftige Basis zu bringen. Also die Werteorientierung diesbezüglich, was ist wirklich nötig, was ist wichtig, was ist sinnvoll, was ist machbar und auch vereinbar mit Klima, Natur und so weiter, mit natürlichen Prozessen. Da ist sehr viel verloren gegangen, sicherlich eben auch im Zusammenhang mit dem zunehmenden, mit der zunehmenden Konzentration der Bevölkerung in Städten und Großstädten. Das kam ja durch viele Vorredner schon zum Ausdruck, wie weit man da auch von der Wurzel, von der Basis weg ist. Ganz einfach, da gibt's so eine richte ich meine Gedanken darauf oder auf Leonardo da Vinci, ist ja schon ein paar Jährchen her. Der hat das mal ganz kurz und treffend gesagt, nach der Natur muss man leben, auf sie hinhörend. Und wenn man das mal auseinander nimmt, da ist eigentlich alles enthalten.
Steht unseres, also ich höre es aus Ihren Worten, unser aktuelles Wirtschaften steht gegen die Natur grundsätzlich?
In weiten Teilen ja. In weiten Teilen ja. Also auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, ja, da wird das Schlagwort, das Dogma Nachhaltigkeit strapaziert, aber nicht real untersetzt. Das heißt, die Wirtschaftsprämisse ist ja immer noch die real wirkende Wachstum. Es muss immer Wachstum geben. Und das ist doch völlig konträr, wenn wir sagen, Klimarettung und Rettung der Natur und so weiter, der natürlichen Ressourcen und Bedingungen, das funktioniert einfach nicht. Da sage ich mal das Schlagwort oder spreche mal an Ulrike Herrmann, Ende des Wachstums, Ende des Kapitalismus. Es ist natürlich schwierig, das umzusetzen. Im Moment gibt es ja sicherlich noch keine andere Wirtschaftsweise, die das ablösen könnte, aber jetzt mal vom Denkansatz her betrachtet, da sind natürlich eminente Probleme damit verbunden. Wie bringt man das da, also wie bringt man die Wirtschaftsweise, die real wirkende Wirtschaftsweise, das Wirtschaftssystem da in eine vernünftige Richtung, wieder auf eine vernünftige Basis? Denn mit ständigem Wachstum heißt natürlich auch ständig steigender Ressourcen- und Materialverbrauch. Ob man da jetzt Fahrzeuge nimmt, schon 20, 30 Jahre lang gibt es ja da Untersuchungen, die besagen, ja, das Auto, auch egal wie lange man fährt, also wäre sinnvoll, das 30 Jahre lang zu fahren und wieder zu reparieren, bis es eben nicht mehr reparabel ist und dann letztlich in den Schrott muss. Durch die Produktion natürlich und Werbung und Beeinflussung war natürlich der Trend, also möglichst alle paar Jahre das neueste Nachfolgemodell zu kaufen. Energiepolitisch und materialpolitisch völliger Unsinn natürlich. Und das kann man auf alle möglichen Dinge beziehen, ob das Elektronik ist oder sogar das Bauen und Wohnen, Dämmung und Umbaumaßnahmen. Schön und gut, ein wahnsinniges Konjunkturproblem für die betroffenen Branchen, auf der anderen Seite natürlich eine immense Verteuerung von Wohnen und Bauen, sodass viele einfach aussteigen müssen und das Wohnen zum Luxus wird oder das Bauen eben auch und. Also von der Richtung her, glaube ich, sind
Ich greife das mal auf. Ich finde es sehr, sehr interessant und sehr vielfältig, auch die Anmerkungen, die Sie jetzt grundsätzlicher Art gemacht haben, was unser Wirtschaften angeht, was auch die Grenzen des Wachstums angeht und das Beispiel genannt haben, tatsächlich mit dem Autokauf. Dazu schreibt zum Beispiel auch Pia Waltersee: Wenn ich jetzt meinen 23 Jahre alten Wagen durch ein neues Elektroauto zum Beispiel ersetze, erhöhe ich doch meinen ökologischen Footprint wesentlich mehr, als wenn ich noch weitere 10 Jahre mein altes Kistchen fahre. Und eine grundsätzliche Frage stellt auch Thomas Sablonski aus Wittenheven aus dem Ruhrgebiet: Es wird nur über eine Änderung des Wirtschaftssystems gehen. Mit dem Kapitalismus, wie wir ihn kennen, wird es keinen Klimaschutz geben können. Also da geht es ja um grundsätzliche Fragen der Grenzen des Wachstums, des Konsums und vielem anderen mehr. Die werden wir sicherlich jetzt nicht alle klären können, aber Susanne Dröge, kommt der Kapitalismus in seiner Grundsatzstruktur da an bestimmte Grenzen?
Ja klar, an die Grenzen stößt der Kapitalismus in seiner Reinform ja schon lange. Wir haben Gott sei Dank hier nicht den freien wilden Kapitalismus in Deutschland, sondern eine soziale Marktwirtschaft. Da muss man auch renovieren an diesem Konstrukt. Ich teile die Ansichten des Hörers durchweg. Wir haben auch Probleme damit, dass Knappheiten zurzeit meiner Wahrnehmung skandalisiert werden. Ja, wir haben ja gerade eine Diskussion, was gerade alles weniger vorhanden ist oder wo es hakt in den Lieferketten, sofort die dicke Schlagzeile und der Winter, wir werden alle erfrieren. Ich übertreibe jetzt natürlich, aber wir haben Medien, die das extrem hochfahren und den Leuten Angst einjagen. Und mit Angst kommt man hier ja auch nicht weiter. Und die Leute zu ermächtigen und ihnen zu sagen, ihr müsst so nicht konsumieren und so euch im Arbeitsleben verhalten müssen, wie es immer fortwährend euch eingetrichtert wird. Das sind, glaube ich, alles so Aspekte, die diese Kapitalismus-Debatte auch mit sich bringt. Und man fühlt sich ja schnell ohnmächtig, weil es eine Systemfrage ist. Aber da geht es zurück ins Kleine. Und ich denke auch, dass wir heute viel angesprochen haben, was dazu führen kann, dass es nicht immer nur darum geht, das Billigste zu konsumieren, super schnell zu konsumieren und sich in Überfluss zu baden, weil wir müssen weg davon kommen, dass Knappheiten was Schlechtes sind. Es ist immer wichtig, Grundversorgung zu haben, keine Frage. Aber wir haben ja auch gesehen, dass es durchaus ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt, wenn man sich gegen größere Dinge wie eine Pandemie zusammen stemmen kann. Also es ist eine zu große Frage, um die jetzt abschließend zu beantworten. Ich halte die Kritik total für berechtigt. Wir haben heute alle Aspekte des Kapitalismus einmal schon angesprochen, die eigentlich dem Klima schaden und uns auch in unserem Alltag mindestens schlechte Laune bereiten.
Ulrich Klink in Vetschau, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und für diese vielfältigen Anregungen und wünsche ein schönes Wochenende.
Ihnen auch, danke sehr.
Danke für den Anruf. Ja, wir haben, glaube ich, sehr viele verschiedene Dinge hier heute ansprechen können. Viele Fragen sind natürlich noch offen geblieben. Das ist ganz selbstverständlich bei diesem Thema. Rettung des Weltklimas. Was muss endlich passieren? Das war unser Thema hier und das können Sie natürlich noch weiter nachvollziehen. Auch unsere Berichterstattung über die Weltklimakonferenz in Glasgow geht natürlich auch noch weiter. Viele Interviews, viele Fragen und Reportagen, alles unter deutschlandfunkkultur.de. Auch diese Sendung hier finden Sie dort auch als Podcast natürlich. Ich möchte mich bedanken bei Susanne Dröge von der Stiftung Wissenschaft und Politik, dass Sie bei uns waren.
Gerne.
Und natürlich auch bei Volker Quaschning, der uns ja digital zugeschaltet war, also den Weg sich gespart hat nach Berlin. Sie wohnen nicht allzu weit von der Stadt entfernt, aber immerhin den Weg haben sie sich gespart. Obwohl, sie hätten mit dem Fahrrad fahren können. Das wäre dann auch gegangen, ne?
Nee, das geht natürlich auch, klar, aber es ist natürlich, selbst wenn ich mit der BVG fahre, erzählt, was ich ja immer tue, erzeugt man etwas und ich denke, es ist der einfachere Weg und wenn wir den gehen, kann man ein bisschen was machen. Aber spannende Diskussion heute, danke, dass ich eingeladen war.
Und danke auch und schönes Wochenende. Dankeschön.